wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und das Wochenende hat wieder einiges an Themen bereitzuhalten. Unter anderem ein polnischer Sieg im heimischen Ort beim Skispringen in Zakopane, die Deutschen mit der WM-Probe im Biathlon und noch einigen anderen Themen mit dem unter anderem Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Und das wollen wir uns beschäftigen heute. Mein Name ist Sebastian und das meine ich natürlich wie immer hier allein. Da sind zu zwei Experten heute eingeladen. Das ist einmal der Gernot Kliemann von der Performance. Hallo Gernot.
Schönen guten Abend.
Und auch mit dabei ist der Jonas Klinke von Skispringen.com oder Eurosport. Hallo Jonas.
Guten Abend.
Ja, dann lass uns doch mit dem Skispringen am besten anfangen in Zakopane.
Gerne. Und vielleicht
damit mit dem Teamspringen anfangen. Genau so ist es richtig. Und zwar habst du dort einen deutschen Sieg, Jonas. Das müssen wir ganz, ganz klar ernannt werden. Das war auf jeden Fall eines der Highlights des Wochenendes, denn die deutsche Mannschaft hat wirklich sich sehr, sehr stark präsentieren können in Zakopane und am Ende wirklich sehr deutlich geworden mit 40 Punkten Vorsprung vor den Norwegern.
Ja, das war ein richtig starker Wettkampf von der deutschen Mannschaft und auch der Vorsprung war für mich auch überraschend. Also 40 Punkte, das ist man für den Deutschen eigentlich nicht gewohnt. Das gab es mal früher bei den Österreichern, dass die da mit großen Vorsprüngen gewonnen haben. Aber
schon zu Beginn.
Die Österreicher waren ja diesmal auf dem glorreichen sechsten Platz gelandet. Aber nein, die deutsche Mannschaft mit 40 Punkten, das ist man eigentlich nicht gewohnt. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr starker Wettkampf. Allen voran Stefan Laie, der als dritter Springer gesprungen ist. Und man kann eigentlich schon fast sagen, die deutsche Mannschaft zum Sieg geführt hat mit zwei überragenden Sprüngen. Und er hätte auch die Einzelwertung gewonnen im Teamspringen. Also wenn man quasi die Einzelresultate gezählt hätte, dann hätte er das Springen gewonnen. Also Stefan Laie war ganz, ganz stark. Und ja, auch natürlich Karl Geiger als Schlussspringer mit 142 im zweiten Durchgang hat er den Sieg dann souverän nach Hause gesprungen. Auch Markus Eisenbichler hat gut performt und scheint wieder oder scheint den Aufwärtstrend bestätigen zu können. Und ja, Konstantin Schmid war am ersten ein bisschen schwach, im zweiten dann deutlich gebessert. Also das war insgesamt eine sehr, sehr gute Teamleistung der deutschen Mannschaft und ein verdienter Sieg.
Auf jeden Fall ein verdienter Sieg, das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar erwähnt haben. Das war wirklich von den Deutschen eine wirklich Top-Leistung insgesamt. Wenn wir uns mal ein bisschen gucken, Gernot, wir haben schon angesprochen, Österreich auf Platz 6, ja, doch unter den Erwartungen geblieben, denn wenn man mal guckt, Slowenien und unter anderem auch Japan, die vor dir sind, da ist eigentlich das österreichische Team diese Saison sich besser präsentiert, als es am Ende so aussagt, das Ergebnis.
Ja, zuallererst mal danke, Jonas, für die Breitseite. Glorreicher sechster Platz. Ist natürlich absolut nicht das Ergebnis, das man sich aus ÖSV-Sicht erwünscht hat, wenn man bedenkt, dass man das erste Springen, Teamspringen in Wiesbaden gewonnen hat und dann in Klingenthal den zweiten Platz erreicht hat. Ist das natürlich, ja, ernüchternd. Man muss aber auch ganz klar auch dazu sagen, dass Punkt 1 an dem Tag keiner so richtig Normalform hatte bei den Österreichern. Und ein ganz wichtiges Detail ist, dass Stefan Kraft, der Siegspringer beim ÖSV, einfach Rückenprobleme hatte. Deshalb auch den Probedurchgang ausgelassen hat. Und von daher, ja, man kann natürlich nicht zufrieden sein mit dem sechsten Platz. Aber wenn man sich dann anguckt, dass zwischen Platz 3 und Platz 6 so lediglich knappe 10 Punkte der Abstand war, ist es nicht so schlimm, wie es dann im Endeffekt beim Platz dann aussieht. Aber natürlich kann man nicht ganz zufrieden sein, wenn man auch in Betracht zieht, dass der ÖSV letztes Jahr beim Teamspringen in Zakopane auf Platz 2 gelandet ist.
Und den Platz 2 hatten dieses Mal die Norweger eingenommen mit einem starken Marius Lindvik, der vorne weggegangen ist mit echt guten Sprüngen und insgesamt einer wirklich starken Leistung. Eins ist ein bisschen Johan André Forfang ist abgefallen, Jonas.
Ja, 122 Meter, 22,5 im ersten und 132 im zweiten. Damit war er in seiner Gruppe, in der Gruppe der Schlussspringer, die ja eigentlich auch die besten Springer im Team sind, jeweils in beiden Durchgängen nicht in den Top 5. Ja, das hatten sich die Norweger sicherlich anders vorgestellt. Du hast es schon angesprochen, Marius Lindvik dagegen sehr, sehr stark. mit 131,5. Damit hat er im ersten Durchgang seine Gruppe gewonnen und auch Robert Johansson mit zwei sehr guten Sprüngen. Und ja, ich denke, die Norweger können eigentlich damit zufrieden sein mit Rang 2. Wenn man jetzt mal die Deutschen rausnimmt, dann sozusagen best of the rest und auch deutlich vor Slowenien. Also ich glaube, ja, für die Norweger war das ein guter Samstag. Ja, ganz im Gegensatz zu den Polen natürlich, die man eigentlich auf dem Podium erwarten hätte und eigentlich auch ja so eigentlich die Favoriten waren, allein schon wegen der Heimkulisse. Aber denen scheint der Druck zumindest am Samstag ein bisschen zu groß gewesen zu sein.
Gerade bei den ersten beiden, Patrick Schieler und Jakob Wolny, das müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist nicht so das, was man von denen erwartet konnte. Gernot, da haben David Kubacki und Kamil Stoch so ein bisschen ja negativ davon profitiert, dass die beiden in Anführungsstrichen so schlecht gewesen sind.
Ja, vielleicht ein kurzer Satz noch, bevor wir zu den Polen gehen, zu den Norwegern. Also ja, Johan André Forfang hat im ersten auf jeden Fall nicht den gewünschten Sprung erreicht, hat dann aber im zweiten nur mit Luke 15, also mit dem geringsten Anlauf, dann doch die 132 insgesamt gepackt, aber halt über 130. Deswegen würde ich sagen, er hat im zweiten noch einiges gerettet. Bei den Polen ist natürlich ganz klar das Problem, dass sie im Moment drei Topspringer haben. Man muss sagen, Piotr Siwa ist mittlerweile auch ein Topspringer in dieser Saison. Er hat sich reingekämpft und mittlerweile Stammgast in den Top 10. Aber es fehlt der vierte Springer. Und wenn du den vierten Springer nicht hast, der konstant in den, ja zumindest in den Top 20 landet, dann kannst du mannschaftlich ganz einfach nicht aufs Podest springen. Das mussten die Polen vor dem Heimpublikum ja am eigenen Leib spüren. Aber umso eindrucksvoller haben sie es dann im Einzelspringen bewiesen, was in ihnen steckt.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, die du geliefert hast, denn dort Kamil Stoch auf Platz 1, David Kubacki auf Platz 3 und da ist so ein bisschen das, was ich gesagt habe, hat sich bestätigt. Gernot, die beiden, die waren an dem Wochenende wirklich echt, echt gut drauf und haben wirklich ja, alles gesagt und haben mich am Ende damit auch verdient belohnt.
Ja, ich habe mir so ein bisschen gedacht, bei Kamil Stoch, es hat schon ein bisschen was Nostalgisches, dass gerade König Kamil auf seiner Heimschanze, jetzt quasi wieder wie Phoenix aus der Asche nach der Tournee, die ja doch relativ enttäuschend für ihn war, wieder aufsteigt und eben zu Hause gewinnt und den Jungen sozusagen nochmal zeigt, wer wirklich ja der Herr bei ihm im Hause ist. Es ist ja sozusagen sein Haus. Also absolut, absolut beeindruckend. David Kubacki auf Rang 3, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass er nach dem ersten Platz im ersten Durchgang das Ding auch nach Hause fährt oder in dem Fall eben nach Hause springt. Aber ich habe es auch bei Twitter kurz geschrieben, man hat dann gemerkt, er ist doch nicht der Überflieger. Er ist zwar Mr. Konstanz, wenn man bedenkt, er war 9-mal auf dem Podest, die bei den letzten 9 Springen immer auf dem Podest. Aber man hat gesehen, er ist doch noch schlagbar und dass gerade ein Kamil Stoch, der jetzt seinen 35. Weltcup-Sieg gefeiert hat, alles gewonnen hat, dass der gerade auf seiner Heimschanze hier siegreich ist, triumphiert vor dem Publikum in dem Hexenkessel. Das hat was Nostalgisches und ich glaube, da muss jeder Skisprung-Fan das einfach neidlos anerkennen und sich auch ein Stück weit mitfreuen, ob Norweger, ob Österreicher, ob Deutscher, ob Japaner. Das gönnt man dem Kamil.
Auf jeden Fall, also das denkt man schon, das hat er auch gesehen, die Fans waren auch gut und das macht es auch sehr, sehr schön einfach zu beobachten. Zakopane ist schon mit Sicherheit einer der schöneren Schanzen, aufgrund natürlich auch der fanatischen Fans, die es dort gibt, also das ist schon wirklich immer wieder sehr, sehr sehenswert.
Sebastian, weil es mir gerade noch einfällt, was auch ein sehr schönes Detail am Rande ist, bei diesem Einzelspringen ist, dass einfach jeder einzelne Springer von derselben Luke hinabgefahren ist. Ich weiß nicht, ob es das in diesem Winter schon mal gab, dass wirklich eine ganze Konkurrenz lang von derselben Luke gesprungen wurde. Das ist auch ein kleines Detail, wo ich sage, das soll nicht unerwähnt bleiben.
Nee, spricht ja im Endeffekt dafür, dass es auch gute Bedingungen gewesen sind. Also, dass es auch für alle fair gewesen ist und das ist ja etwas, was auf jeden Fall positiv zu bewerten ist. Ja, dann gucken. Das Podest voll machen wollen, Platz 2 Stefan Kraft, dort hat es dann bewiesen, Jonas mit einer guten Leistung, besseren zweiten, gehabt im Vergleich jetzt zum ersten und ja, bestätigt auch, dass er jetzt wieder gut in Form ist und dass er nach der Fischanzunie sich wieder gefunden hat zu seinem Flugsystem.
Ja, ich denke, Gennett hat es ja schon angesprochen, dass er Rückenprobleme hatte am Samstag. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann am Sonntag, ob die dann komplett weg waren, aber auf jeden Fall scheint er sie zumindest in den Griff bekommen zu haben. Und wenn ein Stefan Kraft topfit ist, dann gehört er zu den besten fünf, vielleicht sogar drei Springern aktuell. Und das hat er dann am Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Vielleicht auch ein bisschen mit Wut im Bauch, wobei das beim Skispringen ja nicht immer hilfreich ist, aber sicherlich hat ihm der Samstag überhaupt nicht geschmeckt und dann hat er nochmal die Motivation gefunden für Sonntag und gesagt, jetzt zeige ich es nochmal allen. Und ich meine, vor so einer Kulisse in Zakopane wieder über 30.000, da will man einfach springen, da macht es auch Spaß zu springen. Und ich denke, da kann Stefan Kraft jetzt mit dem zweiten Platz zufrieden aus Zakopane wieder abreisen.
Genau, das denke ich auch, auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Lass uns dann vielleicht, wenn wir dem Österreicher sind, direkt auch zum weiteren österreichischen Einzelergebnissen kommen, an dem Wochenende Platz 9, dann am Sonntag für Philipp Aschenwald gewesen, Michael Halburg auf Platz 18, Daniel Huber auf Platz 19 und auch Jan Höll hat noch den Sprung im zweiten Durchgang geschafft als 28. am Ende. Wie würdest du es bewerten, genau? Okay, oder muss man eigentlich mehr erwarten, zumal auch die deutsche Lebensaussicht nicht in den zweiten Durchgang gesprungen hat?
Ja, ich habe ja die Leistung in Titisee dann ziemlich kritisiert, wo Stefan Kraft als bester Österreicher auf Platz 11 gelandet ist. Das sieht so um einiges besser aus mit zwei in den Top 10. Auch Philipp Aschenwald hat sich nach einem nicht ganz so gelungenen Teamwettkampf dann im Einzel ja stark verbessert. Also ich würde sagen, das Mannschaftsergebnis ist grundsätzlich besser als in Titisee. Auf jeden Fall würde ich das so unterschreiben und sagen, da kann man zufrieden sein. Ja, gerade einer tanzt ein bisschen aus der Reihe oder zwei tanzen ein bisschen aus der Reihe. Ich würde da an erster Stelle Gregor Schlierenzauer erwähnen, der im Team leider nicht mit dabei war und dann im Einzel auch nicht im zweiten Durchgang mit dabei war. Ich habe ihn letzte Woche ziemlich gelobt als Lichtblick im ÖSV-Team, dass er mit Platz 14, 15 bei den beiden Wettkämpfen in Titisee Neustadt, so der Lichtblick ist im ÖSV mit hinsichtlich Konstanz und so weiter, muss man einfach jetzt nach dem Wochenende leider ganz klar sagen, das ist ein Rückschlag. Nur zu Stefan Kraft, da muss man vielleicht ein ganz entscheidendes Detail auch erwähnen. Er hat jetzt durch den zweiten Platz, ich muss es leider sagen, Boden gut gemacht auf Karl Geiger. Und jetzt geht's nach Sapporo, wo Stefan Kraft letzte Saison zweimal ganz oben auf dem Treppchen stand. Also 49 Punkte Rückstand aktuell im Gesamtweltcup. Karl Geiger, wir wissen, er kam letzte Saison in Sapporo überhaupt nicht zurecht. Ich glaube, es wird spannend.
Dann hast du eigentlich schon eine perfekte Überleitung mir geliefert für das deutsche Team, denn das war nochmal besser als das österreichische Team. Insgesamt 5 Springer unter den Top 15. Klar, das Podestplatzierung fehlt natürlich, aber trotzdem eine starke Leistung. Nur 1,3 Punkte haben Stefan Leier als Vierter gefehlt, um aufs Podest zu kommen. Und auch Karl Geiger war nach einem etwas schwächeren Erst im zweiten Durchgang auf jeden Fall besser. Und klar, hat ein bisschen Boden verloren, aber ich denke trotzdem mit der Leistung kann er sehr, sehr zufrieden sein, wie auch insgesamt das deutsche Team, Jonas.
Ja, das deutsche Team, Stefan Korngacher kann auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Es waren jetzt 5 unter den Top 14, dazu mit Eisenbichler, mit Paschke, auch mit Geiger, die sich im zweiten Durchgang nochmal nach vorne gesprungen haben. Konstantin Schmid als Elfter, der sich, ja, man kann schon fast sagen, der sich jetzt inzwischen als Nummer 4 etabliert hat im deutschen Team, ja auch im Teamspringen dann da schon am Samstag dabei war und immer besser wird, immer konstanter wird und für den jetzt schon das Top 15 Resultat im Weltcup ein realistisches Ziel ist, was er eigentlich für jedes Wochenende anpeilen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, ja, das Podest. Mein Stefan Leier hat ja die große Chance als Zweiter in den zweiten Durchgang gegangen, dann ist er eben nochmal, ist er auf 4 zurückgefallen. Ja, ich glaube, da wird er draus lernen, als Erfahrung mitnehmen. Vierter Platz ist natürlich sehr, sehr stark. Und auch Karl Geiger von 10 auf 5 nochmal vorgesprungen. Gernot hat es schon angesprochen, für den Gesamtweltcup war das sicherlich wichtig. einfach um den Abstand oder den Verlust gegenüber Kraft und den anderen eben so gering wie möglich zu halten. Wobei ich glaube, bei Karl Geiger, ich weiß nicht, also er trägt das gelbe Trikot, aber ob er wirklich jetzt schon viel über den Gesamtweltcup nachdenkt, das glaube ich nicht. Und ich glaube, wenn er wirklich wieder nicht in Sapporo zurechtkommen sollte, was wir ihm nicht wünschen, aber wenn er das gelbe Trikot verlieren sollte, da würde er sich auch nicht groß Gedanken machen. Also ich glaube, der konzentriert sich wirklich von Wettkampf zu Wettkampf. Und wenn man den Wettkampf einzeln betrachtet, dann ist ein fünfter Platz für Karl Geiger in Sapporo, dann war das ein gutes Resultat für ihn.
Und es gibt ja noch viele Springen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also insgesamt sind ja noch 14 Einzelspringen, die es noch insgesamt zu bewältigen sind. Und da kann noch ganz, ganz viel passieren. Also von daher ist momentan noch knapp aus. Und das ist auch, glaube ich, ganz spannend, auch dann mit Blick auf die weitere Saison. Lass uns dann vielleicht zu Ryuyo Kobayashi kommen. Vor seinem Heimweltcup Platz 7 gewesen, in Zakopane mit dem Team Platz 4 belegt. Ich denke, er kann da soweit zufrieden sein mit Gernot, oder?
Ja, vor allem der zweite Sprung beim Teamspringen auf 143 Meter ist auf jeden Fall wieder der Kobayashi, den wir vor allem aus der letzten Saison kennen. Im Einzelspringen mit 136 und 134 Meter ist er zwar mit dabei, aber eben reicht es nicht für ganz oben. Platz 7 ist ganz okay, aber wir kennen Ryuyo Kobayashi. Er ist ein Winner-Typ, er will ganz oben stehen oder zumindest auf dem Podium. Deswegen, er wird sicher nicht ganz zufrieden sein und ich glaube, da kommt gerade jetzt der Heimweltcup in Sapporo genau zur richtigen Zeit.
Genau, das glaube ich auch. Das wird
man darf ja auch nicht vergessen, dass die japanische Mannschaft auch einfach den Großteil der Saison auf einem anderen Kontinent verbringt, was natürlich auch nicht immer einfach ist. Du bist immer weg von deinen Freunden, von deiner Familie. Gut, das bist du generell, aber ich glaube, bei den Japanern ist das doch ein Stück weit schwerer als bei den meisten anderen Teams.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon noch was anderes. Also da kann man vielleicht mal eben schnell mal nach Hause fahren, irgendwie aus Polen nach Deutschland oder so. Und das ist halt für die Japaner entsprechend natürlich nicht möglich aufgrund der entsprechenden Distanzen. Ja, dann lass uns vielleicht dann von Ryuyo Kobayashi auch auf das norwegische Team zu sprechen bekommen. Ja, Zweiter gewesen, wie gesagt, im Teamspringen. Platz 6 im Einzel für Marius Lindvik als bester Norweger. Daniel Anetane 13, Johansson 15, Johan-André Forfang Platz 16. Also auch dort die Leistung insgesamt bestätigt, Jonas.
Ja, zumindest bei Marius Lindvik. Also der kann mit dem 6. Platz sehr zufrieden sein, zumal er ähnlich wie Karl Geiger auch nochmal deutlich Plätze gut gemacht hat im zweiten, also als Elfter in den zweiten gegangen, am Ende Rang 6, ein sehr gutes Resultat für ihn. Bei den anderen, Tande, Johansson, Forfang, 13, 15, 16, ja, weiß ich nicht, ob sie, also als Mannschaft ist es sicherlich zufriedenstellend, aber die einzelnen Athleten werden vielleicht nicht ganz zufrieden sein, weil ich denke, ein Tande oder eigentlich alle drei haben eigentlich schon den Anspruch, in die Top 10 zu springen. Und Vorfang hat ja auch ein bisschen was verloren. Tande auch, Sechster nach dem ersten Durchgang, im zweiten dann nur die 24. Einzelleistung, wenn man das so sehen will. 124 Meter hat er einige Plätze verloren. Also ich denke, da wird man nicht ganz zufrieden sein, aber mit dem zweiten Platz vom Samstag haben sie sicherlich viel Selbstvertrauen getankt. Und ja, Marius Lindvik, der etabliert sich in der Weltspitze und hatte ja schon bei der Tournee mit seinen beiden Siegen und jetzt kann er es auch danach, nach der Tournee, bestätigen. Also da haben sie ein Kronjuwel. Das wusste man schon vorher, aber jetzt, oder zumindest die Experten wussten es schon vorher, was für ein Potenzial Lindvik hat. Und jetzt gelingt es ihm auch, das regelmäßig auf der großen Bühne zu zeigen.
Aber wenn ich da ganz kurz einhaken darf, es spricht ja nicht gerade für den Rest des Teams, dass Marius Lindvik der Konstanteste ist und die Fahnen hochhält als Jüngster im Bunde. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde, gerade Daniel André Tande ist auch so ein bisschen eine Wundertüte. Wir wissen, er ist Skiflug-Weltmeister, er ist einer, wenn er gut in Form ist, kann um den Sieg mitspringen. Aber er ist auch in der Saison, ja, jetzt vor allem der zweite Durchgang in Zakopane auf gerade mal 124 Meter, wo man nicht genau weiß, woran hat das jetzt gelegen? Also was war jetzt genau der Grund, dass er abgestürzt ist? Also er hat, glaube ich, sein Flugsystem funktioniert einen Sprung richtig gut, da kann er in den Top 5 mit dabei sein. Und dann hat er aber auch immer wieder Sprünge, wo er dann plötzlich maximal Top 20 landet. Und ja, diese Konstanz, glaube ich, würde man sich bei ihm extrem wünschen, weil er eben ein Siegspringer ist. Und um das ganze Thema Norwegen vielleicht nochmal abzuschließen, ein bisschen hadern, denke ich, tut Alex Stöckl schon, weil man will natürlich auch in den Top 5 landen. Und wir haben letzte Woche auch über Vorfahren gesprochen, der auch gesagt hat, er weiß nicht, was er noch alles tun muss, um auf dem Podium zu landen. Jetzt eine Woche später müssen wir leider wieder festhalten, Marius Lindwig hält die Fahnen hoch und die Vorfangs und Tandes dieser Welt sind leider etwas weiter hinten.
Wir hatten ja auch schon darüber mal gesprochen, dass selbst die norwegischen Journalisten auch nicht genau wissen, was momentan beim norwegischen Team nicht so passt, dass man das mal wirklich konstant auf dem hohen Niveau bestätigen kann.
Es ist ja mannschaftlich, ist es ja ein gutes Ergebnis.
Ja, genau, ja.
Wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann sieht man unter den Top 16 2 bis 3 Norweger und dann sagt man, okay, das ist recht passabel, aber natürlich die Ansprüche von Alex Stöckl und seinen Jungs ist natürlich schon ein wenig ein anderer. Tande hat zum Beispiel in Innsbruck bewiesen, dass er aufs Podium springen kann, auch in dieser Saison, aber sonst mit den Lichtblicken von natürlich Marius Lindwig, dessen Stern aufging, läuft jetzt die letzten paar Springen schon nicht mehr so gut.
Ja, genau. Liegt hier auch daran, dass man ja normalerweise auch nicht überhaupt so klar gekommen ist in Val di Fiemme. Dann mal gucken, ob es dann vielleicht im Übersee vielleicht ein bisschen einen Trend auf nach oben gibt. Zum Abschluss vielleicht noch, Jonas, wollen wir natürlich über den neuen Chance-Rekord sprechen, denn Yukiya Sato hat am Samstag im Teamspringen den neuen Chance-Rekord aufgestellt, 147 Meter gesprungen. Insgesamt waren bei ihm die 7 sehr oft vertreten, dreimal 127, einmal 147 und das war wirklich ein Hammersatz, was er dahin gezeigt hat am Samstag.
Ja, ein bisschen fast aus dem Nichts, kann man sagen. Also ich meine, er hat ja schon bewiesen, dass er ganz vorne mitspringen kann, aber dass er da jetzt auf 147 Meter hinuntersegelt, den Schanzenrekord, ich meine, es waren wie genau um 3,5 Meter direkt verbessert, das war natürlich schon eine riesen Überraschung zu Beginn des ersten Durchgangs, also wo vielleicht auch einige oder sich viele irgendwie noch auch die Zuschauer vielleicht ein bisschen eingrooven wollten und auf die ja, irgendwie auf die polnische Aufholjagd hofften, kommt da Yukiya Sato und schockt alle mit 147 und dann sind sie auch direkt zwei Luken runtergegangen. Also, ja, das war ein Megasprung, aber dann, du hast schon gesagt, dann jeweils in den anderen Wertungssprüngen 127, Samstag, Sonntag, es waren Ausreißer nach oben, ich weiß nicht, ich hätte dann von ihm eigentlich am Sonntag auch ein bisschen mehr erwartet. Am Ende war es dann ein Platz außerhalb der Top 20. Genau, der 22. ist er geworden am Sonntag. Ja, wenn du am Samstag so einen mega Sprung zeigst, ein bisschen Glück mit den Verhältnissen, klar, aber dann ist ein 22. Platz am Sonntag, ja, jetzt glaube ich schon ein bisschen enttäuschend. Aber klar, das Selbstvertrauen oder das Gefühl von dem 147er, das nimmt er mit. Und vielleicht kann er es ja dann in Sapporo zeigen.
Ja. Wenn wir über Sato sprechen, ist es nicht vielleicht Sato genau derjenige, der vielleicht einem Ryoyo Kobayashi fehlt, der ihm ab und an so ein bisschen Druck von den Schultern wegnehmen könnte? Also das glaube nämlich ich, dass genau. Also so ein zweiter Springer, wie eben Yukiya Sato jetzt das auch bewiesen hat in einem Durchgang, einer sein könnte, der Ryoyo Kobayashi so ein bisschen ab und zu nicht das Rampenlicht stiehlt, aber der ihm so mit guten Sprüngen zur Seite steht, dass sich der Druck ein bisschen aufteilt und nicht alles, die ganze Last, der ganze schwere Rucksack bei Ryoyo Kobayashi hinten dran hängt.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also dem gesamten japanischen Team würde es, glaube ich, gut tun, wenn sie noch einen zweiten Springer hätten, der konstant vorne reinspringt, sodass sie dann vielleicht auch mit zwei in den Top 8 vertreten sind. Und ich meine, Yukiya Sato hat ja Nishinitage diese Saison gewonnen. Ich glaube, das haben viele schon wieder vergessen. Da hat er ja seinen ersten Weltcup-Sieg geholt. Dann auch 6. 7. in Klingenthal-Oberstdorf. Also er hat ja schon die guten Resultate, hat er ja schon gezeigt, dass das kann. Nur es fehlt halt bei ihm komplett die Konstanz. Ich meine, vergangene Woche 7. in Titisee Neustadt, Top-10-Resultat. Und dann jetzt wieder 22. in Zakopane. Ja, da fehlt einfach die Konstanz. Ich glaube, da muss er vielleicht noch ein bisschen ja, Erfahrung sammeln, ein bisschen reifen, sich vielleicht auch damit dran gewöhnen oder vielleicht auch an sich selbst glauben, dass er wirklich vorne reinspringen kann, um da dann die Top 10 Resultate zu wiederholen. Und ja, mit dem zweiten Springer, das wäre fürs japanische Skispringen, glaube ich, sehr gut. Und hast vollkommen recht, würde Kobayashi ein bisschen im Druck nehmen, wobei er bisher ja sehr gut damit klarkommt.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade auch bei der Tournee, wenn da ein zweiter Springer konstant in die Top 10 landet, wäre das für Ryoyo Kobayashi auch ein Riesen-Push. Hätte ihm bestimmt geholfen.
Ja. Und auch im Training ist es ja auch so. Also im Ende der Saison wird jetzt zwar nicht viel trainiert, aber wenn man im Training einfach einen zweiten, einen Teamkollegen hat, wo man weiß, der ist auch Weltspitze, dann kann man sich eben gegenseitig pushen, was natürlich dann auch enorm hilft und auch sicherlich die Motivation im Training nochmal steigern kann.
Auf jeden Fall. Und da, ja, mal gucken, ob Sato wirklich schaffen kann, diese Rolle als Nummer 2 im japanischen Team einzunehmen. Da haben wir schon ein genaues Auge drauf, machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns mit einigen anderen Themen, Biathlon unter anderem, natürlich aber auch Ski-Alpin, wenn wir natürlich drauf schauen würden. Deswegen bleibt dran. Hier war Kalt, neulich immer der Sport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ja, wir wollen jetzt den Blick nach Oberstdorf werfen, denn dort hat ja quasi der Testlauf stattgefunden vor der nordischen Ski-WM 2021. Und zwar waren die Kommunierer und die Langläufer zu Gast dort und haben quasi einmal den Testlauf gemacht mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehende WM. Und Jonas, du warst vor Ort und hast so ein bisschen einen Eindruck sammeln können. Wie war dein Eindruck? Es war ja so ein bisschen was in Änderung. Zum Beispiel wurde ja die Laufstrecke bei den Kommunierern ein bisschen geändert.
Ja, genau. Ich war am Sonntag vor Ort bei den Kombinierern und dann auch bei den Langläufern an der Schanze und im Langlaufstadion im Ried. Genau, man hat die Strecke umgebaut, nicht nur für die Kombinierer, sondern generell die Langlaufstrecken hat man umgebaut und hat die lange Abfahrt nach dem Burgstall oder die eigentlich jetzt schon, man kann schon ein bisschen sagen, legendäre Abfahrt mit der Brücke hat man rausgenommen, die gibt's nicht mehr, also die Athleten fahren jetzt nicht mehr über die Brücke ins Stadion rein. Stattdessen gibt's jetzt den Ekli-Hügel als letzten Anstieg. Es ist ein bisschen wie ein Seefeld, also die Langläufer kommen quasi erst ins Stadion rein, in Seefeld sind sie gerade durchs Stadion gelaufen und dann nochmal hoch in den letzten Anstieg, um dann die Kurve zu nehmen in Richtung Ziel. Im Oberstdorf ist es nicht ganz so extrem, aber sie fahren auch erst kurz ins Stadion rein, machen dann eine 180-Grad-Kehre, um dann nochmal auf den letzten Anstieg hochzulaufen. Für die Zuschauer ist es sehr schön, weil man viel einsehen kann, speziell bei der Sprintstrecke. Damen waren bei den Langläufern 1,4 und die Herren 1,6. Da konnte man sehr viel aus dem Stadion sehen. Was natürlich für die Zuschauer super ist, dass die Läufer eben nicht einfach im Wald verschwinden und dann irgendwann wieder auftauchen, so wie es früher war. Inzwischen hat man ja schon für ein Auge und baut die Strecken dann auch so, dass sie nicht nur TV-freundlich sind und gute TV-Bilder liefern, sondern die Zuschauer im Stadion möglichst viel mitbekommen. Das ist in Oberstdorf sehr gut gelungen. Und ja, die Stimmung war großartig. Zum einen an der Schanze. Es waren natürlich nicht so viele da wie bei der Tournee, bei der Vierschanzentournee, wo ja 25.000 da sind, aber es waren bis zu 3.000 bei der Kombination. Das war eine gute Kulisse. Waren auch faire Wettkämpfe. Und im Langlaufstadion waren es dann nochmal ein bisschen mehr Zuschauer. Und auch die Athleten waren alle, ja, fanden es alle großartig, vor dieser Kulisse zu laufen und haben schon gesagt, wie wird es erst dann nächstes Jahr, wenn da noch mehr Leute da sind. Also das war ein guter Testlauf. Und jetzt den Ergebnissen mache ich jetzt einfach mal direkt weiter. Fangen wir mal mit der nordischen Kombination an. Die lief erfreulich am Samstag. Da gab es nämlich den Teamwettkampf, wo die deutsche Mannschaft Zweiter geworden ist. Von Rang 4 auf Rang 2 vorgelaufen, wobei man sagen muss, dass ja sie mit 1 Minute 34 Rückstand auf die Norweger ins Ziel gekommen sind. Also die Norweger waren im Springen so dominant, dass sie sich schon einen riesen Vorsprung herausgesprungen haben und quasi ihr eigenes Rennen machen konnten, also nie gefährdet waren. Und die deutsche Mannschaft ist dann immerhin von Rang 4 auf 2 gelaufen. Und Japan ist Dritter geworden mit 2 Minuten 50, also auch über 1 Minute auf die deutsche Mannschaft. Also das war schon alles sehr, sehr gefestigt. Da ist jeder so ein bisschen sein eigenes Rennen gelaufen. Und am Sonntag beim Einzelwettkampf, da wurde ein klassischer 10 Kilometer Gundersen-Wettbewerb gelaufen, also ein Sprung 10 Kilometer in der Loipe. Da war für die Deutschen auch früh die Luft raus, eigentlich schon nach dem Springen, weil nur Manuel Feist sich einigermaßen gut platzieren konnte. Die anderen waren alle weit weg, auch Vinzenz Geiger war, glaube ich, 30. nach dem Springen, mit über 2 Minuten Rückstand. Da war schnell die Luft raus und vorne waren dann Jarl Magnus Rieber, Jens Luras of the Pro und Franz Josef Real, die sich dann zu dritt duelliert haben. Und am Ende hat es mal wieder Jarl Magnus Rieber gemacht und sich seinen nächsten Weltcupsieg geholt.
Ja, genau. Jetzt hast du natürlich schon viel weggenommen, aber es war mit Sicherheit auch, glaube ich, sehenswert. Und es ist natürlich schön dann zu sehen, dass man auch dann so die Strecken einsehen kann. Das macht es natürlich sehr, sehr sehenswert für die Zuschauer. Und wenn man die Ergebnisse ansprechen, dann, du hast es mir wieder angesprochen, die norwegische Dominanz, die ist sehr erdrückend, denn darfst du auch nicht vergessen, dass Jürgen Graubach dann in der zweiten Gruppe den Sprint gewonnen hat vor Fabian Riesli, der sich danach sehr, sehr drüber geärgert hat im Interview bei ARD, mal nicht vorgesagt, ich möchte eigentlich diesen Graubach endlich mal im Zürich-Sprint schlagen. Hat es am Ende nicht gereicht. Das ist natürlich dann für ihn sehr, sehr schade gewesen. Als Platz 5. ist der beste Deutsche gewesen im Einzel. Platz 9 dann Manuel Feist. Und da muss man schon ein bisschen suchen, um die nächsten Deutschen zu finden. Denn man muss einfach ganz klar sagen, die Probleme der deutschen Mannschaften liegen weiterhin auf der Schanze, Jonas. Wenn wir mal gucken, Vinzenz Geiger, Platz 31. dann am Springen gewesen im Einzel. Oben aber auch Johannes Ritzek als 35. und Erik Svensson als 34. im Springen. Weil auch nicht sonderlich besser. Die hatten dann schon Rückstände von über 3 Minuten. Und das ist natürlich dann viel, viel zu viel, überhaupt 10 Kilometer überhaupt aufzuholen, überhaupt in irgendeiner Form aufzuholen. Ich glaube, da müssten die wahrscheinlich 30 Kilometer laufen, um das irgendwie aufzuholen, keine Ahnung. Aber das war mit Sicherheit nicht das, was sie sich haben vorgestellt.
Nein, also gerade Frenzel und Ritzek, ich meine Weltmeister, Olympiasieger. Ich meine, die Sprungprobleme in dieser Saison sind ja nicht neu. Die scheinen sie halt irgendwie nicht wirklich in den Griff zu bekommen. Und ich meine, klar, mit so großen Rückständen kann es in der Loipe auch nicht viel ausrichten. Und ich weiß nicht, wie viel man davon dann von den beiden überhaupt im Fernsehen gesehen hat. Also an der Loipe hat man es natürlich gut gesehen. Und das war schon ein bisschen ernüchternd, zum einen, dass sie da mit einem riesen Abstand, Rückstand losgelaufen sind. Und dann sind sie da um den Plätzen um die 30. Am Ende sind sie 27. Ritzek, 29. Frenzel. Aber die ganze Zeit da um die Platzierung rumgelaufen, immer zu zweit im Duo. Dann haben sie noch ein paar Deutsche, zum Beispiel Terence Weber, haben sie eingeholt. Martin Hahn haben sie auch eingeholt. Es waren dann teilweise irgendwie 5 Deutsche, die da mehr oder weniger zusammengelaufen sind, aber halt komplett ohne Chance, irgendwie noch nach vorne zu kommen. Das war schon fast ein bisschen traurig und man hatte schon fast ein bisschen Mitleid mit den beiden, die ja komplett andere Platzierungen gewohnt sind. Aber sie sind durchgelaufen, sicherlich auch, weil es ein Heimweltcup war und auch jedes Mal groß angefeuert. Und ich denke, dass das war einfach, vielleicht haben sie sich sogar geschont, man hat also wirklich gesehen, hat man es jetzt nicht, sie haben nicht rausgenommen, aber sie sind sicherlich da nicht mit dem vollsten Ehrgeiz reingelaufen. Sie haben die Strecken getestet und dann hoffen wir mal, dass sie im nächsten Jahr dann, wenn sie auf den Strecken laufen, dann auch um Medaillen kämpfen.
Ja, ich denke, man wird es einfach sehen müssen. Bis zur Heim-WM haben sie noch ein bisschen Zeit, um sich dort die Dinge in den Griff zu bekommen. Ist dann auch die Heimschanze, wird mit Sicherheit dann auch dann fleißig in der kommenden Vorbereitung auf die kommende Saison mit Sicherheit viel trainiert, dass man dort ja nicht wie solche großen Rückstände sich einfach einhandelt, um dann möglichst dann erfolgreich vor den heimischen Zuschauern zu sein, denn man möchte natürlich möglichst dann natürlich auch gewinnen, Medaillen feiern und dann möchte man natürlich auch gucken, dass man möglichst diese norwegische Dominanz, die jetzt da gewesen ist bei der, durchaus schon Generalprobe ja eigentlich vor der WM 2021, denn man kommt nicht nochmal da zurück, bevor es dann dort losgeht, dass man das dann entsprechend einfach besser macht. Jonas, lass uns gleich auch mal einen Blick werfen auf das Thema Langlauf, die ja auch mit vor Ort gewesen sind. Du hast natürlich auch ein bisschen drüber gucken können und ich denke, da müssen wir ja ganz klar sagen, dass auch dort, man hat es gesehen bei den Damen, Therese Johaug, sie war natürlich wieder mal nicht zu schlagen, das müssen wir ja ganz, ganz klar auch anrechnen und dann immerhin das Gute ist, dass sie dann nicht mehr so dominant im Sprint ist und da ist da so ein bisschen, einfach mal ein bisschen durchgemischt worden ist. Es war sehr, sehr schön, sie nur eine einzige Norwegerin im Sprintfinale, das war mit sie jetzt so eine kleine Enttäuschung für die Norweger.
Dafür waren sie dann bei den Herren zu viert im Sprintfinale vertreten, aber zu den Herren kommen wir gleich. Ja, Therese Johaug hat den Skiathlon dominiert. Sie ist wieder relativ früh weggelaufen, hat sich vom großen Feld abgelöst und ist dann mehr oder weniger ihr eigenes Rennen gelaufen. Am Ende hat sie ein bisschen rausgenommen, sodass es dann nur 15 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Østberg gewesen sind. Ganz stark Theresa Stadelober als Dritte im Zielsprint gegen Østberg unterlegen, aber Podestplatz für die Österreicherin, ganz starkes Resultat. Und die deutsche Mannschaft mit Katharina Hennig, die sich in den Top 10 jetzt etablieren kann, 10. jetzt im Skiathlon, war lange Zeit in der Verfolgergruppe, in der großen Vollgruppe dabei, und am Ende hat sie dann doch abreißen lassen müssen. Aber das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, was Mut macht. Und was auch Mut macht, ist das Ergebnis der Herren im Skiathlon, denn die waren nämlich zu dritt in den Top 14 vertreten. Jonas Doppler als 11., Andi Katz als 12. und Florian Notz als 14. Auch nur mit 20 Sekunden Doppler und 36 Sekunden Florian Notz Rückstand. Also ein sehr gutes Resultat für die deutschen Herren, die ja in dieser Saison deutlich schwächer sind noch als die Damen. Im Skiathlon war Alexander Bolchunov der Beste, der von den Norwegern gejagt wurde und sich am Ende dann gegen vier Norweger auf den letzten Metern durchsetzen konnte. Und Norweger und die Russen sind die dominierende Nation bei den Herren. Die Russen mit vier Athleten in den Top 10, die Norweger mit vier Athleten in den Top 5. Also an dem Kräfteverhältnis, glaube ich, wird sich erstmal auch nichts ändern.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür sind die Leistungen einfach schon zu prägend gewesen in den letzten Wochen. Also das muss man schon sagen, da haben sie sich wirklich sehr stark präsentiert, die beiden Nationen, sowohl Russland als auch Norwegen bei den Männern. Also von daher, mal ein kleiner Ausflug mal zum Langlauf gewesen, wenn das gefallen hat.
Könnte vielleicht eins erwähnen, und zwar die US-Amerikanerin im Sprint, nämlich mit Jessica Diggins auf der 3 und mit Sadie Björnsen auf der 4. Die US Ladies haben auch eine gute Saison bisher und das macht vielleicht auch so ein bisschen auch den anderen Nationen Mut, dass diese Dominanz mal zu durchbrechen ist, speziell die norwegische Dominanz. Es geht. Die Russen und die Norweger sind nicht unschlagbar und das sollte doch den anderen Nationen Mut machen, dass da noch was möglich ist. Und vielleicht noch ganz kurz, um den Sprint noch abzuschließen, bei den Herren gab es den erwarteten Favoritensieg. Johannes Hössfeld-Klebo hat gewonnen vor zwei Teamkollegen, Erik Wallnes und Paul Goldberg. Also auch da haben die Norweger so einen Dreifach-Triumph feiern können.
Ja, genau. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark, du hast angesprochen, und auch sehr, sehr schön zu sehen, dass die US-Amerikanerinnen auch ihre Leistungen dann auch dort wieder bestätigen können, nachdem sie ein bisschen Probleme hatten zu Saisonbeginn, sich dann doch jetzt wieder ein bisschen haben steigern können. Und ja, das, was ich also auf jeden Fall noch sagen wollte, wenn ihr natürlich Interesse habt, dass ihr ein bisschen mehr über Langlauf sprechen, dann lasst uns gerne mal ein Feedback da, schreibt uns einfach mal gerne über Facebook oder Twitter unter dem Handle kaltschneuzig. Ich will auch mal über das Thema sprechen, damit wir wissen, ob euch das wirklich auch mehr interessiert, dass wir dann ein bisschen noch mehr mal in die Tiefe reingehen sollen. Und wenn jetzt hier die kurze Pause kommt, noch zurück, dann noch ein bisschen mehr zu besprechen. Biathlon und natürlich auch Ski-Alpinchen, wo es auf der Rechnung. Deswegen bleibt dran hier bei Kaltschnäuzig und Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Ja, und von Deutschland geht's nach Österreich, von Oberstdorf zum sehr, sehr legendären Hahnenkammrennen. Die 80. Auflage war es in Kitzbühel, also Jubiläumszeit dort. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen, Jonas, und den Blick drauf werfen. Lass uns mal chronologisch anfangen mit dem Super-G. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr hat Josef Ferstl den Super-G gewinnen können. Sein Vater war auch mit dabei, hat ihn entsprechend gefeiert. In diesem Jahr war Josef Ferstl weit davon entfernt, ins Rennen zu gewinnen. Am Ende ist Platz 36, 2 Sekunden 10 Rückstand. Und der Sieg ging somit an den, ja, den verrückten Norweger, möchtest du mal nennen, Kjetil Jansrud.
Ja, Josef Ferstl, im letzten Jahr hat ihm die Nummer 1 Glück gebracht. Da hat er nämlich auch Nummer 1 gewonnen, was sehr, sehr untypisch ist im Super-G eigentlich, weil es im Super-G am Vergleich im Satz zur Abfahrt kein Training gibt. Also es gibt nur die Besichtigung und dann muss man schon in der Besichtigung einschätzen, mit wie viel Stundenkilometer man hinkommt, wie man die Tore anfahren muss. Deswegen war das schon eine Sensation, dass er letztes Jahr in Kitzbühel mit der Nummer 1 gewonnen hat. Diesem Jahr wieder die 1, da hatte man schon gedacht, oh, klappt es jetzt nochmal? Nein, das ist leider komplett schief gegangen. Ja, also ich glaube, das war halt die Krux der Nummer 1. Ich denke, wenn Ferstl später gefahren wäre und sich vorher noch andere Läufer hätte anschauen können, dann wäre da sicherlich deutlich, deutlich mehr drin gewesen als ein 36. Platz, nicht mal in den Punkten, sicherlich enttäuschend. Ja, Kjetil Jansrud hat es deutlich besser gemacht, war auch schon im Training, im Abfahrtstraining stark und hat sich zurückgemeldet nach einer Saison, die bisher nicht gut für ihn verlief. Ja, nicht oft vorne vertreten. Also jetzt mit einem Paukenschlag zurückgekehrt mit dem Super-G-Sieg vor seinem Landsmann Kilde und vor Matthias Mayer, beide zeitgleich auf der 2 mit 1600 Rückstand. Ja, das war ein großartiger Auftakt in das Hahnenkammwochenende. Ein sehr spannender Super-G und auch aus deutscher Sicht mit Andreas Sander als Achter erfreulich.
Auf jeden Fall. Und ja, das Thema mit Sicherheit Zeitgleichheit, das haben wir gleich auch noch, aber lass uns dann wirklich mal gucken. Du hast angesprochen, Matthias Mayer Platz 2 gewesen, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Anisana Platz 8, besser Deutsche, und Thomas Dresden, der hat sich auch einiges vorgenommen ja gehabt, wollte auch nochmal das bestätigen, denn in uns, er hat ja damals die Abfahrt gewonnen gehabt, das ist jetzt schon 2 Jahre her. Im Super-G dann nur Platz 17 und auch in der Abfahrt war es überhaupt nicht so, wie man es von ihm erwartet hatte. Dort nur Platz 26, also für ihn war es wirklich ein komplettes Wochenende zum Vergessen. Und ja, das ist natürlich für ihn sehr, sehr bitter. Aber da muss ich dann sagen, dass es dann vielleicht ein bisschen überdreht hat bei den ganzen Rennen. Er wollte dann vielleicht ein bisschen zu viel, hat es dann ein bisschen ja verkrampft, dass es nicht funktioniert hat.
Ja, Thomas Dresden war ja in den Trainings auch schon nicht gut. Da war er schon meilenweit entfernt. Da hat er gesagt, er hatte Materialprobleme. Bei einem Training hat er wohl irgendwie einen Stein erwischt, der ihm dann irgendwie den Ski in dem Sinne kaputt gemacht hat, warum es da nicht lief. Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, der Hype war ja groß. Die Rückkehr, also vor 2 Jahren hat er ja gewonnen, hast es ja schon gesagt. Vergangenes Jahr war er nicht dabei, weil er verletzt war. Jetzt quasi die Rückkehr auf die Streif. Der Hype war groß. Am Ende ist das dann alles, eigentlich schon war schon während der Fahrt abzusehen, dass das keine Top-Platzierung werden kann. Ich glaube, Materialprobleme hin und her, also er hat im Training einfach nicht, glaube ich, kein Selbstvertrauen finden können. Und da war er nicht nicht eins mit der Piste, nicht eins mit der Streif, im Training schon nicht, im Wettkampf dann auch nicht. insgesamt, glaube ich, schon ein verkorkstes Wochenende, und er hat ja irgendwie auch dann deftige Worte gefunden, irgendwie also total unzufrieden, verständlich bei den Platzierungen. Jetzt ja, abhaken und auf die nächsten Rennen konzentrieren. Heimweltcup nächstes Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. Dresden und Kitzbühel 2020, das hat überhaupt nicht funktioniert, leider.
Nee, auf gar keinen Fall. Für Vessel auch nicht. Platz 25 nur in der Abfahrt. Also das, immerhin Punkte gesammelt, kann man schon sagen, aber trotzdem auch weit dort weg gewesen von einer näheren Platzierung in die Top 15, Top 10. Also das muss man auch dann schon sagen. Aber immerhin, die Österreicher hatten viel zu fahren, denn bei der Abfahrt, da saß auch, wenn ich mich richtig erinnere, Arnie Schwarzenegger im Publikum. Er konnte einen österreichischen Sieg fahren, sogar einen Doppelsieg, denn Matthias Mayer hat das Rennen gewonnen vor Vincent Kriechmeier, der zeitgleich mit Beat Feuz 22 Hundertstel zurücklag, und auch da haben wir zwei Zweite, und es spricht dafür, ja, wie dicht es in diesem Feld einfach zugeht, und natürlich die Österreicher, sie haben das perfekte Jubiläum feiern können.
Ja, der erste Abfahrtssieg seit Hannes Reichelt 2014, also seit 6 Jahren, endlich wieder rot-weiß-rot ganz oben bei der Abfahrt. Das ist ja für die Österreicher, also das ist ja fast mindestens mal genauso wichtig wie ein WM-Titel, und für einen österreichischen Fahrer eigentlich sogar fast das Größte, in Kitzbühel auf der Heimstrecke vor den fanatischen Fans zu gewinnen. Ja, und dann gleich ein Doppelsieg. Es war wieder der erste Doppelsieg seit, ich weiß nicht genau, aber schon seit über 15 Jahren, glaube ich. Also auch da nochmal doppelt Grund zum Feiern. Und natürlich ein ganz, ganz spannendes Rennen, hast du schon gesagt. Also nicht nur die 22 Hundertstel zwischen Kriechmeier, Feuz und Meyer, sondern auch Johann Claré, der das zweite Training, Abfahrtstraining gewonnen hat und somit schon zu den Mitfavoriten oder sich in den Favoritenreis gefahren hat. 27 Hundertstel Rückstand auf Meyer, Maxence Mousaton. 31 Hundertstel, also die Top 5 in 31 Hundertstel, das war schon ein echter Krimi. Und zu Mousaton hast du ja auch eine kleine Geschichte noch ausgegraben, die, glaube ich, gar nicht jedem aufgefallen ist.
Nee, die ist, glaube ich, wirklich gar keinem aufgefallen, denn man muss sagen, dieses Fernsehsignal kam von den Kollegen aus Österreich, also vom ORF, die natürlich entsprechend, als es soweit war, als Matthias Mayer im Ziel natürlich draufgehalten haben. Klar, der Lokalmotor dort im Finale dort eingekommen ist und der dann sehr, sehr gut aussah. Also der wirklich da das Gefühl hatte, hey, okay, der hat jetzt gewonnen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass danach Maxime Mousaton runtergekommen ist. Und der lag wirklich sehr, sehr gut. Also wenn wir mal gucken, die nächste Zwischenzeit, da war er nur 14 Hundertstel hinter Matthias Mayer. Also hätte durchaus Matthias Mayer dann noch abfangen können als Sieger. Und die ORF-Kollegen haben das gar nicht mitgekriegt, wirklich gar nichts drauf reagieren können. Hat man wirklich nichts gesehen von im internationalen Fernsehen, auch im deutschen Fernsehen nicht sehen können, und ja, nur noch den Zieleinlauf gerade noch so gesehen, wie dann Mousaton als Fünfter aufleuchtet. Also das war knapper, als es dann am Ende dargestellt wurde, auch von den österreichischen Kollegen. Das wäre mit Sicherheit möglich gewesen, dass Mousaton das Rennen seines Lebens gefahren hätte, Matthias Mayer geschlagen hätte und keiner im Fernsehen es mitbekommen, weil einfach kein Fernsehbild dazu da gewesen wäre. Also es war wirklich eine sehr, sehr kuriose Situation. Am Ende natürlich, ORF hat Glück gehabt, gerade nochmal so, aber natürlich, der Shitstorm ist natürlich sofort über sie reingepasst, dass nur was natürlich gar nicht geht. Das geht auch wirklich gar nicht. Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Da müssen nicht die österreichischen Kollegen an die Nase fassen. Bei allem Patriotismus und so weiter können sie alles gerne machen, aber trotzdem, wenn man das internationale Feed sendet, dann muss man auf jeden Fall alle Fahrer im Blickpunkt haben, und gerade wenn es natürlich so eng ist, sollte man möglichst dann auch zeitnah dann umschalten.
Ja, zeigt aber auf der anderen Seite natürlich auch, klar, die Kritik, da gehe ich voll mit, zeigt natürlich auch, also mir ist auch selbst aufgefallen, dass man sehr, sehr lange auf Matthias Mayer geblieben ist und seinem Jubel und dann jeden einzelnen Promi gefühlt nochmal gezeigt hat, und seine Reaktion zeigt aber natürlich auch den absoluten Stellenwert von Kitzbühel für die Österreicher. Aber klar, dass man einen Fahrer verpasst und dann sogar noch einen, der mit sehr guten Zwischenzeiten gemeldet ist, das geht natürlich absolut überhaupt nicht, da gebe ich dir vollkommen recht.
Nee, auf gar keinen Fall, aber ja, gut, ist am Ende so gewesen, haben sie noch Glück gehabt, weil, wie gesagt, Mousaton dann nicht gewonnen hat, aber das wäre natürlich dann schon der Hammer gewesen, da wäre mit Sicherheit der Shitstorm nochmal um einiges größer gewesen für die Kollegen in Österreich. Aus solcher Sicht sehr erfreulich, Romain Baumann auf Platz 7, besser Deutscher gewesen, Andi Sander auf Platz 11, auch gute Leistungen gezeigt, also auch nochmal das bestätigen können, was er im Super-G gezeigt hat, und das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr positiv dort für ihn zu sehen. Dann lass uns dann, Jonas, kommen vom Super-G oder vom Abfahrt Super G Richtung zum Slalom. Denn das ist ja auch immer am Sonntag normalerweise ganz geschichtsträchtig, wo es ja dann auch darum geht, wer gewinnt dieses sehr, sehr prestigeträchtige Rennen. Und da auch Da war ein österreichischer Sieg im Rahmen der Möglichkeiten. Am Ende fehlen Markus Schwarze auf Platz 2, 1/12 auf Daniel Juhl, den Schwalte, der am Ende gewinnen konnte mit zwei richtig starken Läufen. Das müssen wir ihn ganz, ganz hoch anrechnen und am Ende damit auch verdient sich den Titel hat oder den Sieg hat holen können.
Ja, Daniel Juhl ist aktuell, glaube ich, in der Form seines Lebens, kann man schon fast sagen. Also er hat ja, ich hatte mir notiert, die letzten Rennen hat er in Madonna-Kampf die Campiglio gewonnen nach Neujahr, den zweiten Slalom im neuen Jahr, dann Adelboden zu Hause gewonnen, dann Fünfter in Wengen und jetzt Sieger in Kitzbühel, also letzten vier Rennen dreimal gewonnen. Der ist wirklich in der Form seines Lebens, das konnte er auch in Kitzbühel bestätigen, mit einem starken, mit einem guten zweiten Lauf. Und Marco Schwarz, ja, knapp vorbei, 1/12, sicherlich im ersten Moment ärgerlich, aber für ihn einen weiteren Schritt nach vorne. Er wurde ja schon zu Zeiten von Hirscher als sein vielleicht sogar sein Nachfolger gesehen, als einer, der da die Lücke füllen kann. Bisher konnte er es nicht beweisen. Jetzt ist es ihm ausgerechnet in Kitzbühel gelungen, dem Druck standzuhalten. Ganz starkes Resultat für ihn. Clément Noël, auch das Slalom-Wunderkind, auch als Dritter mit einem starken Resultat. Und natürlich die große Überraschung, man kann schon fast sagen Sensation, Lukas Braathen, der Norweger, der mit Nummer 34 sich auf die 1 gesetzt hat und als Führender in den zweiten Durchgang gegangen ist. Und am Ende konnte er den zwar nicht halten, seine Platzierung, aber als Vierter zeitgleich mit seinem großen Landsmann Henrik Christoffersen ein ganz, ganz starkes Resultat eingefahren hat. Und er war ja nicht der einzige Youngster, der für Furore gesorgt hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Denn da gab es noch unter anderem den jungen Adrian Pertl. Mit Startnummer 73 ist er in den zweiten Durchgang gefahren. Zweiten Durchgang gefahren, genau so ist richtig, als 24. dort weitergekommen und dann mit der Laufbestzeit sich von 8, also 24 auf 8 nach vorne gefahren. Also wirklich richtig, richtig starke Leistung. Insgesamt auch die Österreicher können sehr, sehr zufrieden sein, denn Michael Matt auf Platz 6 auch noch unter den Top 10 gewesen. Also insgesamt drei Österreicher unter den Top 10. Also das sei mit Sicherheit einer der besseren Rennen der Technik Fahrer dieses Jahr von den Österreichern, die einige Probleme bisher ein bisschen gehabt haben, denn Manuel Feller auch nur Platz 13 wieder gewesen, also da läuft auch noch nicht so rund, zumal er im ersten Durchgang nur 18. gewesen ist. Dann müssen wir nämlich auch sprechen über Henrik Christoffersen, der ein bisschen gut gemacht hat, am Ende Platz 4 zeitgleich mit Lukas Braathen. Und ganz wichtig wieder, er nimmt hier die Gesamtweltcup-Führung und dadurch, dass Alexi Pontoureau ausgeschieden ist, macht er natürlich weiterhin Punkte gut auf seinen großen Konkurrenten und das ist für ihn natürlich dann sehr, sehr wichtig gewesen.
Ja, also sicherlich sehr enttäuschend, Alexi Pontoureau, mit dass er ausgeschieden ist. Zum einen natürlich, weil es Kitzbühel ist, was man vielleicht auch dazu einfach mal sagen kann, um auch die Wertigkeit des Slaloms vielleicht zu sehen. Also es gab, zum einen gab es dieses Jahr im Kitzbühel ein Rekordpreisgeld von über 700.000 Euro insgesamt. Und der Abfahrtsieger bekam 100.000, Matthias Mayer, und der Slalomsieger auch 100.000. Also das zeigt auch den Stellenwert des Slaloms, weil viele ja vielleicht so denken, die Speed-Disziplin, Abfahrt-Königsdisziplin und da gibt es vielleicht das meiste Geld zu verdienen. Nein, im Slalom gleich gewertet mit der Abfahrt. Ja, also wie gesagt, das zeigt einfach den Stellenwert des Slaloms. Umso bitterer der Ausscheider von Pontoureau. Dazu natürlich, du hast schon gesagt, in der Gesamtwertung im Gesamtweltcup wichtige Punkte verloren. Und im Zuge dessen kann man ja vielleicht auch sagen, du hast jetzt von einem Zweikampf gesprochen. Es kristallisiert sich ja vielleicht sogar ein Dreikampf heraus mit Kilde, der ja Abfahrt, Super-G und Riesenslalom fährt. Und der ja da vielleicht noch eingreifen kann. Und dann haben wir vielleicht am Ende sogar einen Dreikampf. Und was man noch erwähnen sollte, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die deutsche Mannschaft, die ja im Slalom auch gar nicht so schlecht gefahren ist, nämlich Anton Trebbel mit der hohen Nummer 50 auf die 7 vor im ersten Lauf. Im zweiten konnte das dann nicht ganz halten, ist dann zurückgefallen auf die 18. Genau, auch ein gutes Resultat, hat sich natürlich geärgert, ein bisschen im Ziel, aber 18. Platz ist für Anton Trebbel ein Erfolg. Ein Platz hinter Sebastian Holzmann, der mit der 65 ins Finale gefahren ist und sich dann nochmal deutlich verbessert hat. Bester Deutscher auf 17, klingt jetzt zwar nicht so gut, Aber wenn man überlegt, dass das zwei junge Fahrer sind, die mit hohen Startnummern gefahren sind, dann ist das ein gutes Resultat.
Auf jeden Fall. Er muss da nicht vergessen, dass andere Topfahrer, zum Beispiel den André Myhrer, es nicht geschafft haben, in den zweiten Durchgang zu kommen. Und das ist auf jeden Fall den Jungs hoch anzurechnen. Wenn wir natürlich aber über das deutsche Team sprechen, dürfen wir natürlich auch nicht Linus Strasser außer Acht lassen, der auch mit dabei gewesen ist im ersten Lauf. War so noch der beste Deutsche, zweitbeste Deutsche so auf Platz 14 und ist dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Wurde nach heftigst kritisiert von Felix Neureuther, der sich sehr, sehr darüber aufgeregt hat, dass er es endlich mal hinkriegen soll, in beiden Durchgängen so zu zeigen. Und ja, fand ich persönlich sehr hart, wie mich umgegangen ist. Klar, ich kann ihn aber verstehen, denn muss natürlich auch schon ehrlich sein, dass das deutsche Team da schon ein bisschen Probleme hat, das wirklich konstant über zwei Läufe zu zeigen. Klar, einen Holzmann, einen Tremmel, das wäre ein bisschen schwieriger, weil sie nicht so oft in den zweiten Durchgang natürlich reinkommen. Das müssen die viel auch dahin kriegen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was gesagt hat, hey, ihr müsst einfach in beiden oder auch im Lauf insgesamt einfach konstant sein und euch nicht so viele Fehler erlauben. Und vielleicht gibt das gerade in den beiden, die es jetzt gerade am Punkt zusammen, vielleicht so ein bisschen so ein Schub, Jonas, um dann ein bisschen einfach Selbstvertrauen zu haben für die nächsten Rennen.
Ja, also ich denke, das hast du ja schon richtig gesagt, das muss man ein bisschen getrennt werden, Strasser und der Rest vom Team. Also für Holzmann und für Tremmel ist es einfach schon ein Riesenerfolg, überhaupt in den zweiten Durchgang zu kommen, den dann auch zu beenden, wichtige Punkte zu sammeln, um mit der Startnummer vorzurücken. Also ich meine 50 und 65, ja, das ist eben einfach weit hinten und da wird die Piste schwieriger. Umso größeres Lob muss man den Veranstaltern in Kitzbühel machen, dass zum einen Braten auf die 1 fahren kann mit 34 und Tremmel mit der 50 auf die 7. Oder eben, du hast ja auch schon gesagt, Adrian Pertl mit der 73 dann auf die 24 vorfahren kann. Nur solche perfekten und gut haltenden Pisten hast du eben nicht so oft. Umso wichtiger ist die Startnummer. Und bei Linus Strasser geht es auch um die Startnummer. Also man hat jetzt die 17. Ja, Rang 14 ist in Ordnung, aber glaube ich auch nicht sein Anspruch und er kann auch mehr. Und ich glaube, sein Ziel sollte schon sein, eine einstellige Startnummer sich zu ergattern. Aber da muss man die Läufe eben runterbringen. Ja, da fehlt ihm einfach ganz klar die Konstanz. Daran hat sich leider erstmal nichts geändert. Das war schon noch zu Zeiten so, als Neureuther gefahren ist. Da hat er mal geglänzt, Linus Strasser, aber konnte es eben nicht über Dauer abrufen. Jetzt liegt der Fokus noch mehr auf ihm und bisher hat er es auch noch nicht geschafft, da eine Konstanz reinzubringen.
Ja, wir behalten es auf jeden Fall weiter im Auge. Mal gucken, ob Linus Strasser sich dann jetzt davon erholen kann, auch von der Kritik. Wie gesagt, ich fand es relativ hart, aber wie auch verständlich in der Sache ist es auf jeden Fall richtig und wäre noch gut, dass da auch Felix Neureuther einfach dann mich auch mal die Finger in die Wunde legt. Wie gesagt, die Heftigkeit war ich ein bisschen überrascht drüber, aber da ist er ja auch mittlerweile ein bisschen für bekannt, dass er doch wirklich da relativ kritisch mit den Leuten umgehen wird und oder auch umgeht aktuell. Deswegen gucken wir natürlich dann genau darauf, wie es dort weitergeht. Mal jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zu beschäftigen natürlich noch mit Biathlon, denn dort gibt es einiges zu besprechen. Die WM-Generalprobe war und gerade an deutschen Team stellt sich, wer darf überhaupt mit dabei sein bei der WM? Aber dazu gleich mehr hier bei Kaltschnäuz im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuz. Ich öffne das Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian und bei mir ist immer noch Jonas Klink und wir haben einen weiteren Gast noch zubekommen im Laufe der Sendung und das ist die liebe Dirk Hofmeister von Sportstehe. Hallo Dirk.
Hallihallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und herzlich willkommen an alle, die jetzt noch nach anderthalb Stunden noch dabei sind, die ja noch zuhören.
Ja, also hoffen wir doch mal, dass alle noch fleißig zuhören. Und du als Familienvater, wollen wir natürlich auf jeden Fall auch erwähnt haben, dass du deine Kinder erst fleißig ins Bett gebracht hast, bevor du jetzt dazugekommen bist, um mit uns über Biathlon zu sprechen. Also ein sehr vorbildlicher Vater, wie ihr sehen könnt. Und wir wollen uns natürlich mit dem Biathlon beschäftigen, denn Pokljuka, einmal natürlich so ein bisschen der Testlauf für die WM nächstes Jahr und auch die Generalprobe für die WM in diesem Jahr, die ansteht. In Andolz ist ja der letzte Wettbewerb gewesen. Und lass uns anfangen mit dem Damenweg. Und da müssen wir sagen, Denise Herrmann, was war für ihr perfekter Wettkampf, beste Platzierung jemals im Einzel mit dem Sieg. 4x0 geschossen hat sie auch noch nicht geschafft. Also was willst du eigentlich mehr als Vorbereitung auf die WM?
Also erstmal sind wir noch nicht in Antalya, sondern wir waren noch in Pokljuka im schönen Slowenien. Wie man sagt, so auf der Pokljuka mit bisschen Höhenluft und neuen dicken Strecken. Also Denise Herrmann hat sich, kann man sagen, mit dem perfekten Rennen und erstmals in der Karriere 4x0 geschossen, was man nie gedacht hatte. Ich wollte Denise Herrmann, habe ich im Tippspiel, im ARD-Tippspiel, habe ich überlegt, habe sie reingenommen, rausgenommen aus meinem Top 5 und die war noch nie besser als Top 18 im Einzel. Und zack, kurz vor der WM platzt der Knoten, sie schießt und läuft. Man muss natürlich sagen, sind Strecken, die ihr oder den vor allem läuferisch sehr starken Athletin auch ein bisschen entgegengekommen. Das heißt, sie hätte mit einer Strafminute hätte sie 0,8 Sekunden, wäre sie Zweite geworden. Aber harte Strecken, die ihr entgegenkommen und dass sie aber dann trotzdem noch 4x0 schießt, muss man sagen, sehr beeindruckend, gibt ihr auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Sie hat danach bei der Pressekonferenz gesagt, dass es das beste Rennen ihres Lebens war und dass sie das gar nicht so richtig gespürt hat, weil sie am Anfang dachte, die schießen gar nicht so richtig gut. Aber sie hat's drauf und das sollte ihr auf jeden Fall Selbstbewusstsein geben.
Das sollte sie auf jeden Fall und sie ist ja wirklich so, und dann die deutsche Nummer 1 im Biathlon-Team, da hat sie mir wieder einiges von der Beweis gestellt, die Laufleistung wirklich richtig, richtig stark. Und wenn man mal guckt, Höberg, wenn die 0 geschossen hätte, dann wäre es vielleicht knapp gewesen, aber so ist es natürlich dann auf jeden Fall der verdiente Sieg gewesen für die Nies Herrmann. Auch sehr gut, muss man ja auch sagen, Jonas Franziska Preuß, 5. gewesen im Einzel. Auch sie hat keinen einzigen Fehler sich erlaubt, also von der auch da überzeugen können. Hat dann in Single-Medics nicht ganz so gut gewesen und hat dann auch im Dachstag gar nicht angetreten, aber trotzdem auch ein Zeichen, dass sie wieder zurückkommt, dass sie wieder in Form kommt.
Ja, also das war ein sehr, sehr starker Wettkampf von Franziska Preuß. Und was mich auch beeindruckt hat, auch bei Herrmann und bei Preuß im Extrem, im Besonderen, nicht nur, dass sie 0 geschossen, sondern auch wie. Also sie hatte teilweise einen 1,8er Rhythmus, glaube ich, oder irgendwie bei 2 Sekunden im Schießen zwischen den Schuss im Einzel, also wirklich sehr, sehr flott geschossen, wo man ja eigentlich sagt, im Einzeltreffer vor Zeit. Aber irgendwie hatten Herrmann und Preuß so ein gutes Gefühl am Schießstand, dass sie da so einen schnellen Rhythmus gefunden haben und auch sehr sicher gewirkt haben. Und wenn man dann am Ende, ich meine, wenn es jetzt in die Hose gegangen wäre, hätte man gesagt, wieso schießen die so schnell? Aber wenn man dann mit 0 rausgeht, ist das natürlich traumhaft. Und läuferisch hat sie auch selbst gesagt, dass ihr da einfach noch was fehlt, auch durch die Krankheit, die sie ja hatte. Ob sie da jetzt nochmal bis zur WM da wirklich nochmal viel draufpacken kann, es wäre ihr zu wünschen. Schauen wir mal, ob es ihr gelingt. Aber zu wissen, dass man dann mit einer Null zumindest dann vorne dabei ist, ja schon mal gut. Andererseits weiß sie, die Kehrseite ist natürlich, dass sie weiß, dass sie die Null bringen muss, um überhaupt vorne dabei zu sein. Das erhöht natürlich den Druck. Aber den hat sie auf der Pokljuka im Einzel sehr, sehr gut gemeistert. Und was man dann auch noch erwähnen kann, dass von den Top 6 bis auf Öberg alle die Null gebracht haben. Also insgesamt auch ein sehr, sehr gutes Schießen und auch einigermaßen oder sehr faire Bedingungen, was ja in Pokljuka auch nicht immer der Fall ist.
Genau, das ist auf jeden Fall nicht immer so der Fall. Das ist aber natürlich gut gesehen für Franziska Preuß, die dann mit dem 5. Platz dann auch ihre WM-Norm auf jeden Fall erfüllt hat. Und Dirk, das wird jetzt natürlich spannend zu besehen sein, weil mit ihr haben auch Vanessa Hinz und wie gesagt auch Denise Herrmann, die werden am ersten nur geschafft. Also insgesamt nur 3 deutsche Damen, die Nominierungskriterien erfüllt haben. Und jetzt stellt natürlich die Frage für den Bundestrainer, wen nehme ich denn sonst noch mit? Also wer hat noch am ehesten jetzt die Chancen, ins deutsche Team mit Richtung Antols mitzukommen?
Ja, wenn ich das wüsste, also ganz nicht sagen, ne? Caroline Horchler hat Ups and Downs. Franzi Hildebrand ist läuferisch nicht gut in die Saison gekommen, obwohl sie letztens im IBU Cup sogar ein Rennen gewinnen konnte. Also du brauchst vier, ne? Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als ob Caroline Reuchler die besten Karten hat, weil auch Janina Hettich haben sie sich auch nicht so richtig nach vorne gebracht. Genau, ist schwierig. Ich würde fast vermuten, dass er die Caroline Reuchler mitnimmt und dass er vielleicht tatsächlich Franzi Hildebrand mitnimmt, um jemanden Erfahrenes im Team zu haben, die vielleicht auch ein bisschen was für die Stimmung tun kann, die vielleicht auch ein bisschen was für die Stimmung insgesamt, wenn sie nicht selber nicht läuft, aber als Belobigung zur WM zu dürfen, mitnehmen kann. Der Bundestrainer lässt sich da auch nicht so richtig in die Karten gucken. Ne? Also er sagt, auch wenn das sportlich manchmal harte Entscheidungen sind, er versucht ganz genau nach Leistung zu entscheiden. Und ich weiß nicht, wen er jetzt läuferisch sieht, weil das ist ja das große Manko zum Beispiel bei Franzi Hildebrand gewesen, dass sie läuferisch in dieser Saison, selbst wenn sie immer bessere Schießen hatte, dass sie immer über die Top 40 war und dass sie teilweise es nicht mal von den Sprinten die Verfolgung geschafft hat. Ne? Also das ist halt wirklich die große Frage.
Also Janina Hettich hatte im Einzel die 26 beste Laufzeit, also schon gar nicht so schlecht. Vielleicht nehmen wir mal eine junge Läuferin mit, vielleicht mal als Blick auf die Zukunft mal gucken. Wer dann am Ende dann wirklich ja, die vierte Läuferin einnehmen wird, wird dann damit die Möglichkeit hat, sich dann bei der WM zu zeigen und einen wichtigen Platz natürlich dann auch mit Blick auf die Staffel einzunehmen, denn dort hat man sich ja auch möchte man sich was ausrechnen, auch wenn es vielleicht für ganz vorne nicht reichen wird aufgrund der Stärke der Konkurrenz, aber Medaille möchte man mit Sicherheit dort anpeilen.
Jonas, die Möglichkeit wäre noch, Maren Hammerschmidt mitzunehmen, ne, die jetzt ihren guten Einsatz hatte sie in der Staffel in Oberhof. Die Staffel Oberhof wurde zwar nur Vierte, sie musste viermal nachladen, hat aber da nicht komplett enttäuscht. Also das wäre noch eine Option, aber ich würde es tatsächlich abhängig machen, wer die beste Laufform hat. Und das wissen wir nicht, das weiß nur der Bundestrainer und macht dann vielleicht doch mal eine interne Ausschaltung.
Aber ich glaube, da würde ich dagegen halten und sagen, dass das hätte ich aus meiner Sicht zumindest gegenüber Heuchler doch schon die Nase vorn hat. Auch zum einen, weil sie vielleicht auch ja die jüngere Athletin ist und also ich denke schon, dass hätte ich mit zur WM fährt, einfach auch um Erfahrung zu sammeln und vielleicht auch ein bisschen unbekümmert an dies herangeht, wenn ich, glaube ich, bei Caroline Heuchler manchmal ein bisschen das Gefühl habe, dass sie. Also ist ja so ein bisschen das Phänomen, dass sie im Sommer immer stark ist und dann in den Winter kommt und dann irgendwie diese Leistung nicht wiederholen kann. Und ich glaube, dass sie da vielleicht im Kopf her ein bisschen sich vielleicht zu viele Gedanken macht und dann zu viel will. Und ich glaube, dass da eine Janina Hettich vielleicht ein bisschen unbekümmert daran geht. Und auch in der Mixstaffel hat sie ja eine gute Leistung gezeigt. Musste auch nur zweimal nachladen. Also aus meiner Sicht würde ich jetzt mal auf Janina Hettich setzen, um dir mal ein bisschen Kontra zu geben.
Ist total richtig, ne? Ich meine, man muss sagen, sie hat ihr bestes Einzelrennen, war eine Top 23, ne? Das war beim Sprint in Anxi. Im Weltcup, ne? Das ist tatsächlich nicht sehr berauschend. Und Caroline Reuchler ist zumindest schon mal als Gast, ne, letztes Jahr bei der WM mit dabei gewesen. Also hat zumindest da schon mal WM-Luft geschnuppert, kennt dadurch auch so ein bisschen die Atmosphäre, kennt sich damit vielleicht auch aus, was so Stimmung betrifft. Und Antolz ist auch ein sehr stimmungsvolles Stadion, wo echt die Post abgeht, wo man auch Nerven behalten muss. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, die Entscheidung möchte ich nicht fällen. Vielleicht macht es der Bundestrainer so als Belobigung auch dafür, dass eben, der hat es ja mal, ohne es genauer auszuführen, hatte er ja letztes Jahr in Östersund bei der WM gesagt, es gibt jetzt Sportler, die das so hinnehmen, wie zum Beispiel die Horchler-Schwestern, beide, die mit dabei sind, ne, die aber nicht groß mohren. Und da gab es in der Vergangenheit schon andere, hat dann keinen Namen genannt, aber vielleicht sagt er auch, dann belobige ich jemanden oder belohne jemanden dafür, dass er eben in den letzten Jahren noch immer so in der zweiten Reihe, aber trotzdem immer Standby war und nicht groß gemurrt hat. Ne? Wissen wir nicht, du hast gute Argumente. Ich finde auch, man könnte eine junge Sportlerin dann heranführen und sagen, okay, dann wird es eben nicht mit einer Medaille oder vielleicht wird es gerade deswegen mit einer Medaille, weil eine Staffelmedaille sollte auf jeden Fall drin sein. Das hat er auch gestern am letzten Tag in Pokljuka nochmal so formuliert als Ziel für die WM. Weiß ich nicht, gibt gute Argumente für alles. Ne?
Vielleicht nimmt er ja auch beide mit und dann wird halt in Antolz entschieden.
Geknobelt. Ja, machen Schnick, Schnack, Schnuck und wer gewinnt? Genau. Steinschere, Papier.
Ja, oder die Eindrücke halt von den Rennen. Mal gucken. Ja, es kann ja vielleicht sein, dass er dann durchwechselt und sagt, einer darf mal da, eine da, und dann schauen wir einfach mal, wer am besten drauf ist. Kann natürlich auch sein.
Kann ja auch sein, der macht nimmt 7 oder 8 Leute mit zum Trainingslager, die machen, was ja witzig ist, Arndt Peiffer hat noch während jetzt Pokljuka gesagt, naja, wir werden dann uns irgendwo in Ritnau und vorbereiten. Ich sag noch nicht wohin, es wird, bleibt hoffentlich geheim. Und Benedikt Doll hat dann gestern nach dem Massenstart in der PK gesagt, naja, wir fahren nach Ritnau und bereiten uns dort vor. Also damit ist es auch raus, wir bereiten sich in Ritnau und vor. Vielleicht nimmt er auch tatsächlich 7 oder so mit und schaut dann, wie es dann vor Ort aussieht im Trainingslager.
Kann natürlich auch sein. Ja, wir haben einfach mal ein genaues Auge drauf und wollen dann jetzt vom deutschen Team uns mit der internationalen Konkurrenz beschäftigen und dort müssen wir natürlich den Blick werfen auf 1, 2, 3 Namen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben, sowohl im Einzel als natürlich auch dann im Massenstart oder auch natürlich in den also in der Staffeldisziplin, im Single und Single Mix und dann Mixstaffel. Das sind Hanna Öberg, Anaïs Bescon und Lisa Vitozzi. Gerade Lisa Vitozzi hat eine schwierige Saison hinter sich jetzt, Platz 4 und dann auch Platz 2 dann im Massenstart sich geholt. Auch Hanna Öberg mit dem 2. im Einzel und dann dem Sieg im Massenstart. Also da sind 3 Damen gerade auf einem guten Weg, sich in die WM in Platzierung zu sitzen und dann möglichst eine Medaille mitzukämpfen, Jonas.
Ja, also Lisa Vitozzi, mein letztes Jahr 2. im Gesamtweltcup, da hatte man ja teilweise schon ein bisschen sich gewundert, warum es die Saison noch nicht so läuft und jetzt pünktlich zur Heim-WM scheint sie in Form zu kommen und vielleicht sogar hat sie es tatsächlich geschafft, den perfekten Saisonaufbau hinzubekommen. Und was man auf jeden Fall natürlich erwähnen sollte, ist, dass sie im Einzel fehlerfrei geblieben ist, im Massenstart auch. Das hat ja in der Saison ja teilweise gute Ergebnisse auch verhagelt, dass sie einfach im Schießstand nicht so stabil war, wie wir es aus der vergangenen Saison gewohnt waren. Jetzt hat es sehr gut geklappt auf der Pokljuka und 2x jeweils 0 bei dann insgesamt 40 Schuss, also jeweils 4 Schießeinheiten. Das ist sicherlich bei jedem Biathleten, bei jeder Biathletin die Basis des Schießen. Das hat sie eindrucksvoll gezeigt und konnte dann auch läuferisch mithalten. Und Rang 4 und Rang 2 wird ihr sicherlich sehr, sehr viel Auftrieb geben für Antholz, für die Weltmeisterschaften.
Ja, auf jeden Fall. Also denke ich schon, dass die da auf jeden Fall mit Selbstvertrauen mitgehen wird. Natürlich gerade für Lisa Vitozzi die Heim-WM in Antholz. Also das hat man ja auch nicht so häufig in der Karriere, dass man dort dann nochmal vor heimischer Kulisse starten darf. Da wird sie ja nochmal extra motiviert sein. Auch Dorothea Wira, die ein schwieriges Wochenende hinter sich hatte, wo sie nicht ganz überzeugen konnte. Im Einzel 4 schießt für sich erlaubt nur, wenn den 23. Platz blickt. Also da hat sie dann auch ein bisschen mehr erwartet und dann auch in Massenstart mit nur Platz 9 und 3 Schießfehlern auch über eine Minute Rückstand dann auf den Sieg gehabt. Also da wird es mit Sicherheit auch dann ein bisschen mehr hoffen, dass es dann besser funktioniert. Dann lass uns dann vielleicht den Blick auf die Single Mix und die Mix-Staffel werfen, bevor wir dann auf die Herren zu sprechen kommen. Und da müssen wir uns ein bisschen sagen, es gab für mich so ein bisschen ein paar Verwunderungen in den Aufstellungen, das muss ich glaube ich schon ganz ehrlich so zugeben, da Dirk, was da auch der eine oder andere aufgestellt hat und dann war die deutsche Mannschaft, die ja sehr enttäuscht hat im Single-Mix-Bereich, also da war es ja wirklich weit, weit weg und auch die Schweden, die da sehr überraschend aufgestellt haben. Was machen wir damit? Also ich hätte mir gewünscht, dass dann schon die Nationen ihre Top-Nationen aufstellen, um zu sagen, hey, wir möchten jetzt nochmal, dass sie sich einlaufen mit Blick auf die WM, weil es ist überhaupt nur die 2. Single-Mix-Mix-Staffel überhaupt gewesen im Weltcup, um dann natürlich die bestmögliche Aufstellung haben, um dann bei der WM möglichst die Medaille zu holen.
Ja, das ist halt wirklich schwierig, ne? Du hast halt aus deutscher Sicht, du hast ein paar Athleten geschont, ne? Also Benny Doll ist nicht gelaufen, Arndt Peiffer ist nicht gelaufen, Dennis Herrmann ist nicht gelaufen, auch international hast du haben sich ein paar Athleten, sind nicht mit ihrer besten, so weder in der Single Mix noch in der Mixstaffel angetreten. Und die einzigen, die, wenn man so sagen kann, die in der Single Mix mit ihrer besten Aufgebot oder mit ihren besten oder mit einem ihrer besten gelaufen sind, das waren halt die Franzosen und die Österreicher mit Emilien Jacquelin und Anaïs Bescon und mit Simon Eder und Lisa Theresa Hauser, die Österreicher auf 1 und 3 letztlich reinkommen. Das hat sich dann auch so gezeigt, ne? Wir hatten jetzt schon kurz im Vorgespräch gesprochen, dass die Esten mit Regina Oya und René Zanke. Also ich muss sagen, es tut mir wirklich leid. Ich habe die Jonas sagte, dass er die Regina durchaus im Blick hatte. Mir waren die tatsächlich neu und ich habe die auch bei Weitem hätte bei Weitem nicht in meine Top 10 getippt. Genau, das ist für mich die große Überraschung. Deine Frage war, was machen wir damit? Du bist halt irgendwie 2 Wochen vor der WM. Du musst halt überlegen, wie gehst du mit deinen Kräften haushalten? Und dann sagst du dir halt, okay, dann lassen wir halt, wenn wir unsere besten Leute lieber schonen, dann müssen wir halt gucken, dann setzen wir vielleicht unseren Fokus auf die Mixstaffel und nicht auf die Single-Mixstaffel. Und dann kommen halt so eine Ergebnisse zusammen. Jetzt ist es natürlich trotzdem nochmal enttäuschend für Erik Lesser und Franzi Preuß, dass sie, obwohl sie jetzt keine Strafrunden hatten und insgesamt nur 6 Nachlader, dass sie trotzdem auf Platz 11 einkommen. Das zeigt so ein bisschen auch, dass wir kommen, sprechen ja gleich noch über die Männer, aber dass eben sowohl Franzi Preuß als auch Erik Lesser nicht gerade in ihrer Laufbestzeit sind. Also Franzi, Jonas sagte das gerade schon, hat im Einzel nochmal alles rausgehauen, hat wirklich das Beste gemacht, was sie konnte, dadurch auch nochmal die WM-Quali nochmal bestätigt und hat sich damit eigentlich total verausgabt, ne? Dann quasi auch am Sonntag am Massenstart sie gar nicht mehr angetreten. Und Erik Lesser, der sagte, dass er nach dem Einzel eigentlich sich ganz gut gefühlt hat und dann aber bloß 19. Worte und mit deutlichem Abstand, da sieht man einfach, dass die Laufleistung nicht so gut ist, was eben dann wahrscheinlich auch dagegen spricht, dass er zur WM fährt. Also so muss man das halt so ein bisschen einordnen. Das Pokljuka sind sehr, sehr schwierige Strecken gewesen. Das haben auch alle Läufer unisono gesagt. Die haben dann noch so einen steilen Berg reingebaut. Es geht bergab. Musst du permanent konzentriert sein, weil die teilweise total steil sind, diese Abfahrten und so. Und so ist wahrscheinlich dieser 11. Platz für Lesser und Preuß zu interpretieren.
Kurze Korrektur. Nee, das ist als 20. gewesen im Einzel, aber.
Ach genau, der ist als 19. reingekommen und ist dann noch im Platz, hat eine hohe Startnummer gehabt. Genau, als 20. geworden, ist dann noch ein Platz nach hinten verdrängt worden. Richtig.
Genau, der russische Strelzow hat ihn noch einen Platz nach hinten geschoben, als 89, der Startnummer 89 gestartet. Und mit 0 Fehlern ist er dann am Ende auf Platz 17 gelaufen. Das wollten wir natürlich auf keinen Fall außer Acht lassen dort. Lassen wir vielleicht trotzdem auch zum deutschen Team insgesamt zu sprechen kommen. Wenn wir uns gucken, die Leistung wirklich sehr gut. Philipp Navrat im Einzel auf Platz 4 gewesen, auch Johannes Kühn als 8. dort gewesen, Benedikt Doll im Massenstart. Eine richtig starke Leistung gehabt, dort 2. gewesen, unter anderem den Johannes Dinius Bohnen und Martin Foucault im Zielsprint besiegen können. Also das sind positive deutsche Ergebnisse, Jonas, die hoffen lassen für die WM.
Ja, das auf jeden Fall. Und Benedikt Doll war ja auch 10. im Einzel. Mit zwei Strafminuten, wenn man die quasi rausrechnet, das dachte ich immer so leicht, aber wenn man die rausrechnet, dann wäre er nur 6 Sekunden hinter Johannes Tinius Bö gewesen. Also auch da hat er schon eine gute Leistung gezeigt. Also insgesamt von Benedikt Doll ein gutes Wochenende in Staffel, beziehungsweise am Samstag konnte er sich ausruhen, wurde er quasi geschont, hat es dann zurückbezahlt mit dem starken 2. Platz im Massenstart, du hast es schon angesprochen. Das lässt auf jeden Fall hoffen und ich denke auch, so der Frust, der nach dem ersten Weltcup so da war, der legt sich immer mehr rechtzeitig zur WM, weil jetzt die Ergebnisse einfach kommen. Auch der 3. Platz von der B-Mannschaft in der Mixed-Staffel, der 3. Platz, nur 5 Nachlader, das war schon eine kleine Überraschung, dass Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz da so gut vorne mitmischen konnten. Das lässt auf jeden Fall auf eine gute WM hoffen. Und ich denke, dass vor allen Dingen Benedikt Doll gute Chancen hat, die eine oder andere Medaille in Antholz zu holen.
Ich würde sogar sagen, obwohl das für mich Anfang der Saison überhaupt nicht denkbar war, also für mich ist aktuell der Johannes Kühn der stabilste. Ich hätte das nicht vor der Saison gedacht und der hat sich, also Benedikt Doll hat sich im Stehenschießen, insgesamt im Schießen um 8% verbessert und Johannes Kühn, der ja irgendwie eine Stehendquote von irgendwie sowas wie unter 70%, ich glaube 69% hat, hat sich auch massiv verbessert und das ist plötzlich auch der Schlüssel bei ihm dazu. Das hätte ich vor der Saison nicht gedacht und für mich ist auch wie er so in den Interviews so wirkt, so fast ein bisschen, nicht gelangweilt, aber so, also so ganz ruhig, so, also so ganz abgeklärt. Das hätte ich nicht gedacht. Also vor 2 Jahren, als ich ihn da in Oberhof erlebt habe und gesehen habe, wie enttäuscht er da auch war, das hätte ich nicht gedacht. Da muss ich sagen, Johannes Kühn ist für mich echt die Überraschung und er ist, also man sagt ja, Arndt Peiffer ist Mr. Zuverlässig und Benny Doll, wenn es am Schießstand gut geht, ist er auch total. Und derjenige, der aber da auf jeden Fall in den Top 3 mit drin ist, ist Johannes Kühn. Das finde ich total beeindruckend.
ja auch wichtig für die Staffel oder generell fürs Team, dass mit Kühn jetzt quasi eine Nummer 3 da ist, auf die man sich verlassen kann. Jetzt vielleicht den Massenstart ausgenommen mit 6 Schießfehlern. Und auch vielleicht ein bisschen kurios, dass er eben 1 und 3 liegend, nein, Entschuldigung. Jetzt habe ich
nicht durcheinander bringen mit dem
Einzelnen. Jetzt war ich gerade im Einzelmodus, Entschuldigung. Nee, also ein Fehler liegend und 5 stehend, also doch, ja. Das stehend hat ihm dann verhauen.
Genau, und mit dem
Entschuldigung, stehend da, sich eben, Entschuldigung, mit da war ich stehend, jetzt, da war ich jetzt im Einzelmodus seine, ganz kurz.
Hat er sich auch seine Quote dieses Jahr mit dem Stehend, der war nämlich über 70, hat er sich seine Quote wieder unter 70 dieses Jahr verhagelt mit diesen 5 Schießfehlern. Also das, aber normalerweise ist der trotzdem ja eine deutliche Verbesserung und damit sind wir ja total richtig.
Jetzt kommt natürlich da die Frage auf, wen nominierst du dort? Jetzt ist es nicht da, dass es jetzt nicht an Alternativen mangeln würde, sondern du hast eigentlich dann eher vielleicht den einen oder anderen Namen zu viel, wo du denken musst, okay, dann muss ich vielleicht einen von den, ja, vielleicht Leuten, die mich überraschen könnten, die für eine Top-Platin-Platzierung oder Top-15-Platzierung gut sind, vielleicht rauslassen. Ich denke, Erik Lesser wird es schwer haben, ich denke, haben wir schon drüber gesprochen, aber wer macht's denn? Also wer macht's denn hinter einem Arndt Pfeiffer, einem Benedikt Doll und Johannes Kühne? Wird denn der vierte Mann? Dirk?
Naja, genau, du hast ja, also um mal die Grundsituation, du hast 5, die sich qualifiziert haben, Kühn, Doll, Pfeiffer, dann Philipp Navrat und Philipp Horn, die sich alle über ihre Einzelleistung qualifiziert haben. Du hast halt Philipp Horn mit dem 6. Platz im Massenstart, was ja in Oberhof, was ja echt nochmal auch so ein Massenstart ist, auch was für die Nerven wichtig ist, wo man Nerven zeigen muss, hat er gezeigt, dass er das halt kann. Aber andererseits, Navrat jetzt mit dem 4. im Einzel hat er eben auch eine Marke abgegeben. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt sehr weit raus, aber ich würde sagen, der nimmt die 5 mit und als Maskottchen nimmt er Erik Lesser mit, auch für die gute Laune im Team und sagt ihm aber, du hast eigentlich keine Chance zu starten, es sei denn, wir haben wirklich irgendwie ein Virus in der Mannschaft. Und dann entscheidet er so, wir darf ja immer 4 starten und dann hast du ja den Weltmeisterbonus, wo Arndt Pfeiffer zum Beispiel, ich glaube, Arndt Pfeiffer war letztes Jahr im hilft mir kurz, der war
letztes Jahr
im Einzel, genau, das heißt, im Einzel darfst du 5 Leute starten lassen, das heißt, du kannst dir deine 5 Leute dort angucken, wie die performen und dann entscheidest du dich für die Staffel. So würde ich es machen, weil du hast in Antholz bist du auf 1600 Meter, das heißt, du hast dort echt dünne Luft und die Anfahrt an den Schießstand ist eben auch nicht so leicht, du musst halt, also nochmal ganz andere Herausforderungen an den Körper, du musst einfach gucken, wer dann dort am besten damit klarkommt, würde ich sagen.
Ich denke, ich sehe es ähnlich wie du, Dirk. Und ich glaube aber auch, dass Lesser, gerade weil Pfeiffer ja den zusätzlichen Startplatz im Einzel hat, dass, glaube ich, Lesser gute Chancen hat, im Einzel an den Start gehen zu dürfen. Vielleicht quasi auch so als Lockmittel zu sagen, du bist zwar 6. Mann, aber wir geben dir quasi den fixen Platz im Einzel. Da hat er ja Olympiasilber geholt, also der Einzel liegt ihm ja. Und ich glaube, dann wäre auch ein Erik Lesser, sag ich mal, zufrieden. Wenn er weiß, er hat einen fixen Einsatz, auf den er kann sich vorbereiten im Einzel. Und ich glaube, das wäre auch für die Stimmung im Team gut, wenn jeder seinen Einsatz bekommt. Und was man vielleicht noch zu Philipp Horn erwähnen kann, du hast gesagt, ja, 6. Oberhof im Massenstart. Und jetzt auf der Pokljuka auch 12. zweitbester Deutscher mit 3 Schießfehlern. Also, da muss man dann schon auf Platz 17 zurückblicken, bis Destieu mit 4 kommt. Also auch läuferisch war er sehr gut unterwegs im Massenstart, was ja deine These untermauert, dass ihm dieses Format liegt. Und das Horn bei der WM durchaus überraschen kann. Und auf jeden Fall nicht nur, weil er die Norm gepackt hat, es verdient hat, mit zur WM zu fahren.
Also klingt auch plausibel. Erik Lesser selbst, der ist ja da schon auch ein ganz guter, kann sich ganz gut selbst einschätzen. Er hat wohl direkt nach dem Einzel war er wohl gar nicht so unzufrieden und hat dann aber gesagt, dann als ich mir die Zeiten angeguckt habe, habe ich gesehen, wie schlecht, also mein gutes Gefühl dann in der Statistik gesehen, wie schlecht ich läuferisch war. Und das hat ihn irgendwie er sprach selbst davon, dass er wohl sehr enttäuscht und richtig traurig war, weil er das nicht gedacht hatte. Und dann ist halt wirklich die Frage, was kann er läuferisch da nochmal draufpacken? Hat er ja auch im IBU Cup, hat er eher so durchwachsene Erlebnisse gehabt. Und vielleicht gelingt das ja innerhalb von 2 Wochen, dann würde ich es ihm auf jeden Fall gönnen, den Einzelstart und dass sich dann für ihn noch die Reise dann nach Italien lohnt, nach Südtirol. Ich glaube nicht richtig dran, aber ich habe mich auf jeden Fall, ich mag ihn ja auch als Typ, würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ja, schauen wir mal, wie es aussehen wird, wer dort am Ende dann in welchen Disziplinen starten wird und wie das deutsche Team aussehen wird. Auch bei den Herren, da, wie gesagt, ist ein bisschen die Qual der Wahl, so ein bisschen, weil das Qualität dort ein bisschen höher ist und ein bisschen mehr Leute die Norm geschafft haben. Dann lasst uns vielleicht, bevor wir weiter zum Sportlichen kommen, uns mit einer sehr traurigen Nachricht beschäftigen, die das uns erreicht hat. Denn, Dirk, die französische Mannschaft stand in Trauerflor, denn einer ihrer Athleten hat seinen Großvater verloren.
War es nicht sogar der Vater, Fabien Claude?
Ja, sogar Vater sogar.
Ja. Genau, ja. In Kanada, also wer es noch nicht gehört hat, wir haben wohl in Kanada mit Schneemobilen einen Ausflug gemacht, in einer größeren Gruppe, auch mit einem Guide, nicht so auf einzelne Faust los. Sind über den See gefahren, dann ist dort mitten auf dem See sind die Schneemobile eingebrochen und mehrere tot, mehrere vermisst. Der aktuelle Stand, was wir gerade so bei Google rausfinden konnten, war, dass es noch nicht offiziell der Tod vermeldet ist, aber 2 Tage oder 3 Tage danach sind die Chancen wahrscheinlich gegen null, dass da noch jemand überlebt hat. Also genau, der Fabien Claude und es gibt seinen Bruder, der für Belgien startet, der auch im Biathlon ist. Die haben ihren Vater verloren und umso beeindruckender, dass ein Tag nach dieser Nachricht der Fabien Claude im Einzel auf Platz 3 läuft. Er hat auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass er versucht hat, alles auszublenden und sich nur auf sich zu konzentrieren und sich dann nun umso bewegender Moment, dass er dann nach dem schlimmsten Erlebnis vermutlich in seinem Leben dann das beste Einzelergebnis in seinem Leben erfährt.
Genau, und sich damit wirklich belohnt, wirklich eine starke Leistung gezeigt und hoffen wir wirklich vielleicht. Man weiß nicht, vielleicht für den Fall der Fälle, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, dass er noch gefunden wird, wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute und hoffen, dass er ja mit dem Rückschlag möglichst gut umgehen kann, um sich dann auch dann möglichst darauf zu konzentrieren zu können, auf sein Leben und dann wirklich in richtigen Schritten vorwärts zu machen. Kommen wir dann vielleicht auf das Gesamtergebnis zu sprechen, wie zum Sportlichen, denn dort müssen wir sagen, Johannes Hinesbø, er war wieder zurück. Und er hat den Einzel direkt gewonnen. Das war aber knapp, denn Martin Foucault hat sich auch gute Leistung gezeigt, einen 11 Sekunden Rückstand gehabt auf 20 Kilometern und dann auch beim Masterstart war es auch entsprechend spannend. Da hatte zwar Bö eine Runde mehr als Foucault oder aber auch ein Quentin Fillon-Maillet, der am Ende gewonnen hat, aber auch trotzdem da hat man gesehen, ich glaube, Martin Foucault hat so ein bisschen diese Blockade, von der er gesprochen hat, so ein bisschen gelöst, war zumindest mein Eindruck, Jonas.
Ja, ich denke, die Rennen, wo Bö nicht da war und wo Foucault gewonnen hat, das hat ihm sicherlich Selbstvertrauen gegeben. Und ich glaube, das war ja eigentlich mental ganz wichtig für ihn, dass natürlich dann, wenn Bö zurückkommt, Bö ihn direkt wieder schlägt. Hat ihm wahrscheinlich nicht so gefallen, aber ich glaube, das sind ja auch die Duelle, die Sportler ja auch wollen und die Fans ja eigentlich auch wollen, wenn so zwei Superstars aufeinandertreffen. Und aber zu Bö muss man ganz klar sagen, also ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend, wie er da im Einzel am Donnerstag zurückgekommen ist und da dann auch direkt die 20 Scheiben abgeräumt hat. Und es war ja, auch wenn Foucault ja noch kam, aber es war ja irgendwie klar, wenn Bö fehlerfrei bleibt im Einzel, ist er ja eigentlich nicht zu schlagen. Dass am Ende dann nur 11 Sekunden waren, großen Respekt an Martin Foucault, dass er so gut mitgehalten hat. Aber das Comeback von Johannes Hinesbø fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und habe mich auch gefreut für ihn, dass er da jetzt quasi nach dem privaten Glück jetzt auch sportlich direkt wieder dran anknüpfen konnte. Sehr beeindruckend und sicherlich, und jetzt zu viel auf die WM vorwegzugreifen, aber der absolute Top-Favorit für die Tage in Antols.
Das denke ich auch. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt drauf. Und dann lass uns, wenn wir über den einen starken Norweger sprechen, zu der ganzen starken norwegischen Mannschaft gucken. Nehmen wir uns angucken. Im Einzel 4 unter den ersten 9, im Massenstart 5 unter den ersten 9. Also da, Dirk, müssen wir sagen, die Norweger, die sind mit einem gewaltigen Paket unterwegs und schicken sich an, da ja möglichst viele Medaillen abzuholen bei der WM.
Ja, kann man jetzt schon, wenn man mal Tipps abgeben möchte, Norwegen da rein zu tippen, ist nie falsch. Genau, in der Staffel ist damit die Goldmedaille so gut wie vergeben. Johannes Tinius sagte auch irgendwie nach dem dritten Platz im Massenstart am Sonntag, als er dann von Benny Doll noch abgefangen wurde, dass er sich läuferisch noch nicht bei 100% fühlt, aber dass er sich besser fühlt als vor Weihnachten, wenn man überlegt, was sie für anstrengende Rennen bis vor Weihnachten hatten. Und er sagt, naja, jetzt fühle ich mich zwar besser, aber noch nicht bei 100%. Also er wird da sicher nochmal die 2 Wochen ganz gut nutzen und direkt irgendwie eine Woche nach der Kidsgeburt wieder zu laufen und gleich zu siegen. Also die Norweger, genau, in der Staffel kann man Gold eigentlich schon, brauchen sie gar nicht antreten, kann man schon vergeben. Finde ich sehr beeindruckend. Eigentlich muss man natürlich auch sagen, dass die Franzosen auch eine sehr gute Mannschaft haben. Zumindest immer, zumindest 3 sind eigentlich immer für die Top 10 gut. Gibt da ja auch so Geschichten, dass die Franzosen auch immer mal so in den Rennen, gerade im Massenstart, wenn sie vorne laufen, dass sie dann auch teilweise ganz unfair sind, dass sie dann irgendwie am Anstieg mal kurz anhalten und dann hinten alle auflaufen lassen. Und dann gibt es ja diesen Ziehharmonika-Effekt, wo dann alle auflaufen, manche stürzen oder manche müssen straucheln und dann laufen sie vorne weg, sodass sie dann irgendwie nochmal 3-4 Meter Vorsprung haben, wo dann die Norweger zum Beispiel in Oberhof auch Protest eingelegt haben. Also ne, die Norweger und die Franzosen werden sich da sicher, was die Mannschaftswertung betrifft, ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und ja, genau, mal gucken, wo die Deutschen dann dazu noch landen können.
Am Ende schießen sich die beiden gegenseitig ab und der lachende Ritt ist Deutschland, so wird es dann am Ende wahrscheinlich dann.
Am Biathlon muss man mit solchen Witzen ja ein bisschen vorsichtig
sein. Ja, genau, mit Abschießen ist wahrscheinlich. Ja, sollte man vielleicht davon sprechen, dass sie vielleicht die Scheiben vertauschen, ne? Das kann man vielleicht. Kann man
sich zu sehr auf die anderen konzentrieren, auf die Franzosen, die Norweger und umgekehrt und dann die Deutschen quasi der lachende Dritte sind.
Genau, sowas gemeint.
So ist es sehr diplomatisch formuliert. Ja, genau. Arbeitest du im diplomatischen Dienst oder?
Jonas? Nee.
Aber könntest du, wenn das im Journalismus irgendwann nicht wird, dann kannst du da auf jeden Fall jetzt.
Dann bist du Sportdiplomat wie im Biathlon.
Ja, genau. Und streich dann solche Wortspiele wie eben von Sebastian Gnadenlos.
Die abschießen.
Ja. Ja, also ich habe das mal irgendwas mal erzählt. Er kann es nicht verstehen, wie man im Biathlon Zweiter werden kann, wenn man ein Gewehr auf dem Rücken läuft. Da habe ich mir gesagt, okay, das ist ein bisschen makaber jetzt, aber okay. Ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, damit wir uns auf keinen Fall beschäftigen, denn wir wollen, dass alles fair abläuft, dass sich alle lieb haben und am Ende dann ist nur dann, ja, dann zu fairen gegen 10 kommt, dass dann alles gut und so weiter abläuft. Super. Dann sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen, wirklich sehr, sehr ausgiebig, sehr, sehr ausführlich mit uns beschäftigt und freuen uns natürlich, dass auch was in den nächsten Wochen uns erwartet, natürlich auch auf die Biathlon-WM, die demnächst ansteht und noch einige weitere Geschichten, die dann auch in den nächsten Wochen auf uns zukommen und deswegen solltet ihr uns unbedingt abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, bei dem Podcatcher eurer Wahl. So gerne mal Feedback da lassen bei iTunes, ja natürlich gerne 5 Sterne, aber keine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Natürlich dürft ihr uns auch gerne schreiben auf Facebook, auf Twitter unter dem Handle Kalsch90. Könnt ihr mit uns Kontakt trägen, Fragen stellen, uns auch dort gerne Feedback hinterlassen. Und dann hören wir uns nächstes wieder hier bei Kalsch90 im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.